Und dann kamen wir da an und ich habe sofort das Abenteuer gewittert. Weil es waren natürlich einfachste Bedingungen. Ich meine, diese Liverboard-Boote, die sind nicht besonders luxuriös. Du wohnst da mit 7, 8 Leuten auf engstem Raum. Eine Toilette ging schon mal gleich gar nicht. Das heißt, 12 Taucher haben sich irgendwie einen Scheiß ausgeteilt. Es war einfach von Anfang bis Ende eine Katastrophe. Aber ich habe es geliebt. Von der ersten Sekunde an. Und ehrlich gesagt war dieser Urlaub der Gamechanger. Ich wusste, als ich nach diesen 2 Wochen nach Hause gekommen bin, ich will nichts anderes mehr machen die nächsten Jahre. Und genauso war es dann auch. Ich war für niemanden verantwortlich, keine Familie. Ich musste mich nur um mich kümmern, hatte eine kleine Bude in München, habe ganz anständig verdient. Ich konnte mir das leisten, also habe ich es gemacht. Ich hatte kein fettes Auto, ich hatte keine krassen Möbel, ich hatte keinen 60 Zoll Flatscreen, ich hatte einfach nur Tauchurlaube. Es war alles, was mich interessiert.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, es ist ganz früh am Morgen. Es ist noch relativ dunkel und auf einem kleinen Boot fährst du auf den offenen Ozean. Unter dir das tiefe Blau. Du ziehst dein Tauchequipment an und springst ins Wasser. Was du vorhast, ist ein Blauwassersturz auf 40 Meter. Du lässt die Luft aus deinem Jacket und sinkst in die dunkle Tiefe. Um dich herum siehst du fluoreszierendes Licht. Du fällst wie durch einen Sternenhimmel. Auf 40 Meter Tiefe angekommen, hält die Gruppe inne. Ihr schaut euch um und plötzlich tauchen sie auf. Die dunklen Schatten, für die ihr hier seid. Eine Gruppe Hammerhaie kommt und umkreist euch. Eine Situation, die sich manche Leute traumhaft vorstellen und andere Leute vielleicht ein wenig gruseln würde. Florian Weiß hat diese Situation erlebt, und zwar als einen seiner ersten Tauchgänge. Als ganz unerfahrener Taucher ist er auf eine Tauchsafari mitgekommen und hat sich vor lauter Begeisterung nicht zurückhalten können und auch diesen Tauchgang mitgemacht. Wie er ihn erlebt hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Zusammen mit ganz vielen anderen begeisternden Tauchgeschichten. Denn Florian, der eigentlich Fernseh- und Radiomoderator ist, vielleicht kennt ihr ihn aus der Sendung Volle Kanne, hat, wie ihr im Intro schon gehört habt, ganz viel Zeit für das Tauchen investiert. Das war seine absolute Liebe und dementsprechend kann er uns in die fantastischsten Momente mitnehmen, die er unter Wasser erlebt hat. Als gelernter Moderator kann er diese Geschichten auch ziemlich genial erzählen. Deswegen geht diese Folge etwas länger. Wir haben uns da ein bisschen verquatscht, aber es hat einfach so unfassbar viel Spaß gemacht, Florian zuzuhören. Ich glaube, das werdet ihr gleich nachempfinden können. Zum Schluss wollen wir allerdings nochmal ein bisschen ernster. Denn mittlerweile lebt Florian komplett vegan. Was durchaus damit zu tun hat, dass er die Schönheit des Lebens unter Wasser erfahren hat und gemerkt hat, welchen Schaden wir Menschen durch unbedachten Konsum anrichten können. Und jetzt will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Episode mit Florian Weiß. Hallo Florian.
Hallo Chris.
Ich freue mich riesig, mit dir zu quatschen. Du bist Fernsehmoderator. Du hast, wir haben es gerade ausgerechnet, wie viele Jahre waren das? Radiomoderationserfahrung?
Fast 25 Radio.
Fast 25 Jahre Radio. Du bist Ironman, du bist begeisterter Taucher, du liebst Haie, du versuchst Haie, wo es geht, auch zu schützen. In diesem Podcast kann viel passieren, aber ich freue mich riesig drauf, weil ich glaube, wir lassen all das einfach mal kommen, wie es kommt.
Ja.
Ich habe so richtig Lust, mich jetzt hier zurückzulehnen und mit dir zusammen einfach mal geile Geschichten aus dem Ozean auszupacken.
Ein großer Held des Meeres, nämlich du, und ein kleiner, das bin ich.
Sozusagen. Ja, da muss man immer drüber diskutieren. Ich habe das ganz häufig, dass Gäste, wenn ich dann so anfrage und sage, Helden der Meere, hättest du vielleicht Lust, an den Podcast zu kommen? Dann sagen, naja, Helden der Meere, ich sehe mich selber nicht als Held der Meere. Da muss man das immer so ein bisschen einordnen. Ich finde, alle Leute, die sich in irgendeiner Form für die Meere einsetzen und sei es nur für die Meere begeistern, andere mitreißen, sind für mich Helden in dieser großen Geschichte, wenn es darum geht, wie steht der Mensch dem Ozean gegenüber und wenn man ihn letztendlich auch schützen möchte. Es wird nicht den einen oder anderen Superhelden geben, der das für uns alleine im Alleingang hinkriegen kann, sondern dafür braucht es dann irgendwie doch uns alle, die ihre kleinen Teile dazu beitragen. Und deswegen versuche ich eher das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass jeder und jede von uns zu einem Helden, zu einer Heldin der Meere werden kann. Und dafür muss man nicht der oberkrasseste Typ oder Mädel sein. Und dementsprechend, wer jetzt der größere oder kleinere Held ist, ist mir völlig wurscht. Du bist auf jeden Fall heute als Held der Meere hier eingeladen.
Da freue ich mich riesig, Chris.
Herzlich willkommen.
Und ich kann nur sagen, Kommunikation ist, wenn man gerade aus Deutschland kommt und nicht am Meer lebt. Wir haben ja zwar zwei Küsten, Ost- und Nordsee, aber die meisten von uns sind nicht im Genuss, als Küstenbewohner geboren zu werden. Ist trotzdem Kommunikation schon eine Menge wert.
Ja, absolut.
Also allein drüber zu reden, an Abenden mit Freunden darauf hinzuweisen, welche Konsequenzen es hat, wenn man sich ein Thunfischsteak bestellt, was es bedeutet, dass Schwertfisch auf den Tisch kommt, in welchem Zustand unsere Meere sind. Man setzt unter Bekannten, unter Freunden halt immer wieder kleine, ja, wie soll ich sagen, wie so kleine Bojen, ne? Die dann hoffentlich so irgendwo zwischen Stammhirn und Cortex dann so rumwabern und vielleicht irgendwann mal später im Leben dieser Menschen zu einer richtigeren Entscheidung führen.
Ja, sehr gut. Dann lass uns doch ein paar Bojen aussetzen.
Absolut.
Wir starten mit der ersten Kategorie. Meeresrauschen. Da machen wir heute noch was ganz Neues. Normalerweise bitte ich immer darum, nimm uns mal in einen für dich perfekten Moment am Meer mit. Aber du als Moderator, der Shows auch gestaltet, vielleicht kennen dich einige aus dem Format Volle Kanne, das du moderierst. Du hast ja auch einen Blick darauf, wie sieht eigentlich eine richtig gute Show aus? Und dementsprechend dieses Mal die Frage, wie würde für dich eine perfekte Show zu den Meeren aussehen? Was müsste da reingehören, dass du sagen würdest, ey, geile Show?
Ein früher Morgen, und zwar so früh, dass das Frühstück schon im Magen ist, bevor am Horizont auch nur ein Hauch von Rosa erscheint. Die Flaschen gefüllt an einem Ort, an dem im besten Fall nur ein Schiff liegt, nämlich das, auf dem man selber ist, mit vielleicht 10, 12 Leuten. Ganz wichtig für mich beim Tauchen, keine Garantie für nichts, weil oft reisen ja Leute, gerade Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, an Orte, wo es heißt, da gibt's auf jeden Fall Orcas und da seht ihr jeden Tag Tigerhaie. Und dann sind die irre enttäuscht, wenn das nicht der Fall ist. Ja. Und wenn man eins als Taucher gelernt hat, ich bin jetzt ja auch kein totaler Pro, ich habe 340 gelockte Tauchgänge ungefähr, das ist jetzt, da gibt's Leute, die haben deutlich mehr. Aber wenn ich eins gelernt habe, ist es, lass dich überraschen. Und oft passieren die spektakulärsten Momente nach einem bumslangweiligen Tauchgang in den letzten 3 Minuten, möglicherweise noch beim Auftauchen, also wenn du deinen Safety-Stop einlegst. Nee, also das wäre so, du gehst aufs Beiboot, wenn die Sonne noch nicht mal aufgegangen ist, wenn es gerade so langsam dämmerig wird. Das hatte ich ja ein paar Mal. Möglicherweise sogar ein Blue Water Jump, ja, mit fluoreszierenden Algen im Wasser.
Blue Water Jump, wir erklären das kurz, also Blauwasser, das bedeutet immer, wenn das Meer so tief ist, dass es da jetzt keinen Grund gibt, sondern dass man quasi im offenen Ozean abtaucht.
So ist es. Das natürlich im besten Fall mit erfahrenen Guides, die die Örtlichkeit gut kennen und die Strömungsverhältnisse kennen, das würde ich jetzt nicht machen, ohne dass mich jemand an der Hand nimmt.
Ist lustig, eigentlich so, wenn man von außen drauf blickt und man sagt, die Örtlichkeit kennt, da würde man ja sagen, offener Ozean, das ist ja überall dieselbe Örtlichkeit, nämlich einfach nur Wasser, aber so einfach ist es scheinbar nicht.
Nee, also gute Guides haben ja oft GPS-Geräte dabei und die kennen die genauen Absprungpunkte, die kennen die Strömungsverhältnisse und die wissen genau, wenn sie hier ins Wasser gehen mit ihrer Gruppe, dann kommen sie in einer Viertelstunde da raus. Und dann musst du nur gucken, dass du die Leute alle ungefähr gleich schnell auf die gleiche Tiefe bekommst, sonst verbläst die ganze Mannschaft in alle Himmelsrichtungen. Aber dann ins Wasser zu gehen, wenn es noch tief dunkelblau ist, wenn die Welt noch schläft und wenn du weißt, dass um diese Zeit die großen Jäger gerade von der Jagd kommen, das ist nämlich oft die Zeit, in der du Hammerhaie sichten kannst. Die jagen ja in der Regel nachts. Die ruhen sich ja tagsüber aus. Das ist ja bei den meisten großen Räubern so. Und deshalb mag ich diese ganz frühen Tauchgänge so gerne, wo es noch dunkel ist oder fast dunkel ist. Das hat ja schon fast was Meditatives. Und wenn du dann keinen Bezugspunkt hast, zumindest im ersten Moment, irgendwann treibst du an den Riff ran, das in der Regel. Also reine Blauwassertauchgänge hast du ja eher selten. Aber so dieser Einstieg ins Blauwasser und dann sich driften lassen und dann einfach gucken, was passiert, die Augen offen halten, den Moment genießen, auch nicht die ganze Zeit den Finger am Abzug in der Hoffnung, hoffentlich kommt gleich ein Schatten aus der Tiefe, der sich dann als Great Hammerhead entpuppt, ja, ein Mega-Motiv, mit dem ich monatelang angeben kann zu Hause. Nein, einfach nur allein die Tatsache genießen, dass du schwerelos im größten Ökosystem der Erde unterwegs bist und in einer Gruppe, die das hoffentlich auch zu schätzen weiß. Und oft ist es dann so, selbst wenn du eine halbe Stunde lang da nur rumschnuffelst und es passiert nicht viel, ich habe selten erlebt, dass ich aufgetaucht bin und gesagt habe, das war für die Tonne. Irgendwas ist immer passiert und wenn es auch nur für einen Moment war. Wir hatten einen Tauchgang auf den Galapagos-Inseln, eine Dreiviertelstunde im Wasser, Strömungstauchgang, nichts gesehen, wirklich nichts. Ja, also nicht mal größere Fischschwärme. Und ich steck den Kopf aus dem Wasser, in 2 Meter vom Beiboot entfernt und grinst den Dinghy-Fahrer da an und sag, it was nice, but let's get out of the water. Und er sagt, turn around, there are orcas on the way. Und ich puste einfach nur mein Jacket nochmal aus, lass mich sinken, dreh mich um und da kommt halt eine Orca-Familie, also Männchen, Weibchen und ein, also ich weiß, ich kann Orcas schlecht einschätzen, aber ich würde jetzt nicht mehr von einem kleinen Kind sprechen. Ja. Der hatte locker auch schon 700-800 Kilo. Und das waren zwar nur 20 Sekunden, aber stell dir vor, wir wären alle 5 Minuten früher aus dem Wasser gewesen.
Ja, 20 Sekunden, die wahrscheinlich dein Leben lang nicht vergessen werden.
Nie wieder werde ich das vergessen, Chris, nie wieder.
Flo, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob du meine Frage richtig verstanden hast, weil eigentlich wollte ich von dir wissen, wie würdest du eine Show konzipieren für den Ozean? Aber diesen perfekten Moment nehmen wir natürlich trotzdem mit.
Wie eine Show konzipieren würde für den Ozean? Ich würde genauso anfangen. Ich würde mit einem dezenten Rosa am Himmel anfangen. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich, jetzt wird es sehr kitschig, aber das ist wahrscheinlich meine Fernsehambivalenz. Dann würde ich wahrscheinlich eine Schule Delfine springen lassen, in die aufgehende Sonne rein. Ja. Wobei, wenn Delfine da sind, sieht das Drehbuch in der Regel vor, dass keine anderen größeren Räuber unterwegs sind. Meistens zumindest. Aber ich würde die Delfine trotzdem nehmen, weil Begegnungen mit Delfinen, vor allem am Anfang, sind immer. Und die sind, das sind dann auch im besten Fall bei dieser Show, sind das sehr, sehr unterhaltsame Delfine. Eine Schule, die neugierig ist und Bock hat, sich entertainen zu lassen von diesen schwarzen, komischen Vierfüßlern, die da durchs Wasser, behäbig durchs Wasser schnorcheln oder tauchen. Und die wäre ich dann, die würde ich dann so eine Viertelstunde um uns kreisen lassen. Die kommen ja oft genau so nah ran, dass du denkst, du könntest sie anfassen und du streckst du die Hand aus und dann bewegt er sich wieder 2 Zentimeter von dir weg. Und diesen Nervenkitzel, den würde ich dann oben halten. Und wenn die dann keinen Bock mehr hätten, so nach einer Viertelstunde, dann treiben wir in ein Riff rein. Ein super intaktes Riff. Das erste Licht des Tages brettert schon voll rein. Perfekte Bedingungen für tolle Fotos, weil die Farben in 4-5 Meter Tiefe noch durch den reflektierenden Sand von der Sandbank noch wenige Meter weiter weg, dann da auch noch irgendwie mit reinstrahlen und das Licht noch perfekter machen. Und dann würde ich da die ersten Zitronen oder Riffhaie kreisen lassen. Oktopusse. Wir hatten Oktopusse, die sich schon bei uns an die Schläuche gehakt haben und so und die Finger gewickelt haben. Solche Momente würde ich da einbauen. Genau. Und dann beim Safety-Stop würde ich noch einen Buckelwal vorbeischicken.
Okay, also das heißt, die Show wäre einfach nur volle Kanne, volle Breitseite, ja,
volle Kanne,
Schönheit volle Breitseite. Der Ozeane, ja. Begeisterung.
Ja, das Leben in all seiner prallsten und wundervollsten Form. Wie man es ja leider nicht mehr überall findet, deshalb würde ich mir das so zusammenschustern, wenn es der perfekte Tauchgang in der perfekten Tauchshow wäre.
Geil. Okay, dann starten wir jetzt mal ins Abenteuer Ozean und gucken, wie viel Realität an dieser Szenerie, die wir gerade aufgemacht haben, drinsteckt, was du davon selbst schon für Momente erlebt hast und an welchen Stellen man das vielleicht nicht ganz so übernehmen kann. Abenteuer Ozean. Vielleicht holst du uns einmal ganz kurz ab. Wie bist du, geboren in Ulm, denn überhaupt so dem Tauchen verfallen?
Ich war mit Mitte 20 mit einem Kumpel in einem Ägyptenurlaub. Klassisches Ressort.
All-Inclu-mäßig?
Genau. Mhm. Also Worst-Case-Szenario, aus heutiger Sicht, ehrlich
okay,
gesagt.
Gut, dass du es auch so siehst. Ich war schon gerade so, okay.
Aber wir hatten nicht viel Kohle und wir wollten zusammen eine Woche weg. Mein Kumpel, Halbägypter, das kam noch dazu, der hat gesagt, komm, wir fliegen mal wieder in meine alte Heimat. Aber wir hatten halt irgendwie keinen Bock, wir wollten einfach nur eine Woche Sonne tanken. Und nach 3 Tagen war es uns beiden so langweilig, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwas unternehmen. Und dann stellst du in diesen Ressorts in Ägypten, da ist ja nichts drumherum. Ja? Also du kannst dir irgendwo ein Taxi nehmen und in die nächste Stadt fahren, die in der Regel, jetzt mal von Kairo abgesehen, gibt es ja da nicht so viel, ja, was sehenswert ist. Ich hoffe, ich trete jetzt keinem Ägypter zu nahe und keiner Ägypterin, aber so haben wir das damals empfunden. Also haben wir gesagt, komm, dann machen wir sonst einen Tauchschein. Das war eine Katastrophe. Also es war ein französischer Tauchlehrer, schon ziemlich fortgeschrittenen Alters, hatte offenkundig vor allem Interesse daran, möglichst viele Schüler in möglichst kurzer Zeit durchzupeitschen durch diesen Kurs und hat sich eigentlich einen Scheiß drum gekümmert, ob der eine jetzt Probleme mit den Ohren hatte bei den Praxistauchgängen etc. Also wir wurden da nicht wirklich gut ins Tauchen eingeführt, ja.
Das hört man leider häufiger, ja.
Ja, und es war nicht gut. Und damit habe ich diesen Schein dann in der Tasche gehabt und habe aber dann 2-3 Jahre war ich nicht mehr tauchen. Mhm. Also ich hatte Probleme mit den Ohren bei diesem Tauchgang, wo du dann quasi deine Prüfung ablegst und so. Das war alles ziemlich unschön. Und er hat mir danach gesagt, das ist nichts für dich. Ja, und dann der Druck, der hat uns gar nicht gezeigt, wie man eine Maske ausbläst. Oder ich habe es nicht richtig verstanden mit seinem Französisch-Englisch. Und das gibt ja auch einen immensen Druck dann auf die Augenpartie. Ne?
Ja,
und so.
Ja.
Also es war einfach kein schönes Erlebnis in diesen 3-4 Tagen.
Wo wir kleiner Funfact dazu. Ich hatte mal einen Gast, Achim Schlöffel, der auch ein großes Buch zum Tauchen geschrieben hat. Ein wahnsinnig durchgeknallter Typ, muss man sagen. Verrückte Sachen gemacht. Ein Wunder, dass der noch am Leben ist. Sieht er mittlerweile selbst auch so. Und der hat auch angefangen, der wurde von irgendjemandem, ich glaube am Mittelmeer, auch von irgendeinem Franzosen, glaube ich, wurde ihm das beigebracht. Und die hatten halt eine Sprachbarriere, weil keiner die Sprache des anderen sprach. Und dann hat er dem versucht, per Zeichensprache beizubringen, wie man die Maske auspustet.
Ja.
Und der kleine Junge, der war damals irgendwie 8, 9 Jahre alt oder sowas, hat gedacht, aha, man muss durch die Nase das Wasser absaugen.
Ach du dickes.
Und durch den Mund dann wieder ausspucken. Und dann hat er als Junge immer seine Maske durch die Nase so leer getrunken, um das Wasser da rauszukriegen.
Aber das ist ja die perfekte Salzwassernasenspülung, oder? Ich meine, der ist noch nie krank geworden in der Zeit. Der hatte doch keine einzige Erkältung damit. Nee,
kann eigentlich nicht gewesen sein, aber ich will es trotzdem nicht nachmachen.
Ich auch nicht. Ja, ich kenne ja das Gefühl.
Also, okay, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Kein Problem.
Also, gute Anekdote. Denkbar schlechter Start.
Denkbar schlechter Start. Dann sind auch 2, 3 Jahre ins Land gegangen, wo ich nicht mehr über das Tauchen nachgedacht habe. Und dann hat ein Freund, der ein totaler Tauchfanatiker war, was ich gar nicht wusste, das stellte sich dann so raus, hat gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt Single. Ich habe mich immer irgendwo, wenn es um Urlaube ging, habe ich mich bei anderen Leuten drangehängt. Ja, so. Und der hat gesagt, ich habe gefragt, was machst denn du dieses Jahr? Er sagt, er fliegt auf die Malediven zum Tauchen. Da sage ich, ja, gehst du da auf eine Insel oder wie machst du das? Da sagt er, nee, Insel, das ist ja was für Anfänger. Er geht auf ein Tauchboot, auf ein reines Safari-Tauchboot. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich jetzt nicht so viel gute Erfahrung mitgemacht. Ich würde es aber trotzdem nochmal riskieren.
So ein Liverboard, ne?
Ein Liverboard, genau. Wo du drauf wohnst, schläfst.
Ich finde das so lustig. Es wird immer gesagt Liverboard. Und das hört sich für mich an, als würde man sagen Leber.
Genau.
Leberboard. Aber es heißt Liverboard.
Also, lebe ja. an Bord.
Ja.
Und da haben wir dann gleich 2 Wochen gebucht. Und ich dachte mir so, kurz bevor wir abgeflogen sind, dachte ich mir so, um Himmels Willen, wenn das so weitergeht, wie es aufgehört hat beim letzten Mal, dann hast du jetzt irgendwie 3000 Euro in die Tonne geklopft. Dann kamen wir da an und dieser Liverboard-Captain, auch ein Deutscher, die kannten sich gut. Und dieser Typ, der hätte mich eigentlich, ehrlich gesagt, mit meinen 3 gelockten Tauchgängen gar nicht mitnehmen dürfen. Ja. Aber das war so ein notorischer, schlecht gelaunter Seebär, ja, dem war eigentlich alles scheißegal, Hauptsache die Kohle stimmt. Dieser Kerl.
Das ist ja schon wieder perfekte Voraussetzung.
Perfekte Voraussetzung, um ums Leben zu kommen. Aber ich hatte ja meinen Kumpel dabei, den Gunther. Und ich habe auch zu Gunther gesagt, hör zu Gunther, ich habe erst ein paar Tauchgänge gemacht und das auch nur wirklich eigentlich unter Badewannenvoraussetzungen, ja. Auf irgendeiner Sandbank in 12 Meter Tiefe, also keine Strömungstauchgänge auf den Malediven. Er hat gesagt, nee, passt schon auf mich auf. Und dann kamen wir da an und ich habe sofort das Abenteuer gewittert. Weil es waren natürlich einfachste Bedingungen. Ich meine, diese Liverboard-Boote, die sind nicht besonders luxuriös. Du wohnst da mit 7, 8 Leuten auf engstem Raum. Eine Toilette ging schon mal gleich gar nicht. Das heißt, 12 Taucher haben sich irgendwie einen Scheiß ausgeteilt. Es war einfach von Anfang bis Ende eine Katastrophe. Aber ich habe es geliebt. von der ersten Sekunde an. Wir kamen da an dieser maledivische, dieser Male-Flughafen, das ist ja, ich meine, dass da überhaupt eine Maschine landen kann, ja, auf dieser kurzen Landebahn und dann vorne und hinten Wasser und dann, ich meine, allein dieser Bereich, wo du deine Koffer abholst, ja, das ist ja nach allen Seiten offen, da haben die irgendwie 840 Power-Ventilatoren aufgestellt, weil ich weiß nicht, wie es heute ist, damals gab keine Klimaanlage, die Leute haben sich den Arsch abgeschwitzt, kamen aus dem kalten Deutschland, ja, bei 35 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit auf den Malediven gelandet, mitten im maledivischen Hochsommer, also es war legendär. Und dann sind wir auf dieses Boot gegangen, sind ausgelaufen, der Checkdive lief dann ganz gut, weil das war tatsächlich wie in der Badewanne, die haben sich halt irgendwo ein flaches Riff gesucht und haben dann sich jeden angeguckt und natürlich hat der Dive Guide, der Typ, der dieses Boot gehostet hat, dieser Seebär, Thomas hieß er, genau Thomas, und das Boot hieß M.Y. Teat. Der hat natürlich sofort gesehen, dass er einen blutigen Anfänger da vor der Nase hat, ja. Aber er hat sich meiner erbarmt und hat mich dann ganz sachte quasi ans Tauchen herangeführt und hat dann auch schon nach Tag 2 festgestellt, wenn man dem richtig erklärt, wie man eine Maske ausbläst und wenn man dem auch richtig beibringt, wie man sich austariert unter Wasser, dann ist der relativ schnell von Begriff gewesen, ja. Und ehrlich gesagt war dieser Urlaub der Gamechanger. Ich wusste, als ich nach diesen 2 Wochen nach Hause gekommen bin, ich will nichts anderes mehr machen die nächsten Jahre. Und genauso war es dann auch. Ich habe geguckt, an welchen Spots kannst du welche Tiere sehen, und genauso habe ich meine Urlaube geplant. Nach den Zeiten, wo welcher Großfisch wo vorhanden war. Mich haben natürlich in erster Linie erstmal Großfische interessiert. Ich glaube, das ist bei den meisten Tauchanfängern so. Ich war für niemanden verantwortlich, keine Familie. Ich musste mich nur um mich kümmern, hatte eine kleine Bude in München, habe ganz anständig verdient. Ich konnte mir das leisten, also habe ich es gemacht. Ich hatte kein fettes Auto, ich hatte keine krassen Möbel, ich hatte keinen 60 Zoll Flatscreen, ich hatte einfach nur Tauchurlaube. Es war alles, was mich interessiert hat. Und dann hatte ich noch eine ziemlich damals, für damalige Verhältnisse, eine ziemlich teure Spiegelreflex, die Canon Mark II.
5D,
EOS 5D Mark II, genau die. Und dafür habe ich mir dann immer, weil ja damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals waren ja die Hüllen, die Tauchhüllen, also die Gehäuse waren ja teurer als die Kamera.
Ja, das ist heute immer noch so.
Ist immer noch so. Ja. Also ich habe mir die geliehen, diese Gehäuse. Gerade für die Kamera gab es ja ohne Ende Leihgehäuse auf dem Markt. Hast du immer 150 Euro gezahlt für 10 Tage. Das fand ich irgendwie besser, als es zu kaufen. Und dann habe ich mich da, ich habe dann angefangen, richtig auch unter Wasser zu filmen und zu fotografieren. Erst sehr naiv, ne, ohne Licht und so, aber dann habe ich mir peu à peu immer Equipment zusammengeliehen und habe mich da ausprobiert. Und es ging sogar so weit, dass ich irgendwann fürs ZDF, ich habe es geschafft, 2, 3 Beiträge fürs ZDF zu produzieren und an die zu verkaufen. Und das waren 10, 12 richtig intensive Jahre.
Geil.
Werbung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber sobald ich nicht am Meer bin, packt mich eine riesengroße Sehnsucht. Leider ist das bei mir häufig der Fall, weil ich nicht am Meer lebe. Umso größer ist dann meine Vorfreude auf die nächste Reise dorthin. Auch wenn ich weiß, dass das Reisen eine Belastung für die Umwelt darstellt. Darum finde ich es eine gute Sache, bei der Reiseplanung darauf zu achten, möglichst nachhaltig unterwegs zu sein und einen regenerativen Urlaub zu machen. Das kann zum Beispiel bedeuten, Meeresschildkröten zu helfen oder Korallenriffe aufzubauen. Oder sich Ziele auszusuchen, an denen der Tourismus die Umwelt nicht unkontrolliert ausbeutet, sondern nachhaltig gestaltet ist und sogar für Schutzgebiete sorgen kann. Das ist doch die perfekte Mischung. Das Meer erleben und dabei auch etwas zum Schutz beitragen. Wenn sich das gut anhört, dann kann ich dir Tour Mare empfehlen. Tour Mare bietet nicht nur Tauchreisen und Tauchsafaris an, sondern hat neuerdings auch die Tour Mare Green Line, wo ihr Reiseangebote findet, die Gutes tun. Für Mensch und Natur. Und wenn ihr dann im Kontakt mit dem Tour Mare-Team Helden der Meere erwähnt, bekommt ihr zu eurer Reise sogar noch ein kleines Geschenk dazu. Also, tourmare.de, und dort findet ihr direkt auf der Startseite den Reiter Nachhaltige Reisen.
Und jetzt nochmal zurück auf die Malediven. Da hast du ja schon so einen Spannungsbogen aufgebaut. Der Anfänger auf einmal auf so einem Liveaboard, wo man eigentlich mit Erfahrung braucht. Also ein bisschen mehr Erfahrung. Und gab es dann auch Tauchgänge, wo man heute sagen würde, um Gottes Willen, das war unter den ersten 10 Tauchgängen, die er gemacht hat?
Ja, definitiv. Also es gab einen Tauchgang, da hatte ich sowas wie eine Panikattacke unter Wasser. Aus einem ganz, also von außen betrachtet würde man sagen, Alter, hast du sie noch alle? Was ist denn das Problem? Wir waren irgendwie auf 20 Meter, das war mein dritter Tag da. Und nachdem ich wusste, wie man jetzt die Maske ausbläst, nachdem ich keine Probleme mit dem Druckausgleich hatte, habe ich mich da unten gefühlt wie der King Cass. Ja? Ich dachte, ich habe es gecheckt, jetzt weißt du, wie der Hase langläuft. Und wir tauchten also da durch so einen Riff in ungefähr 20 Meter Tiefe und plötzlich wurde es relativ schnell von einer Sekunde auf die andere dunkel. Es ist nicht viel passiert. Wir sind einfach unter einem überhängenden Fels, einer Felsformation durchgeschwommen. Es war kein Höhlensystem, es war nach einer Seite hin komplett offen. Und gleichzeitig schob sich offensichtlich über Wasser entweder genau an der richtigen Stelle ein Boot vor die Sonne oder eine Wolke vor die Sonne. Auf jeden Fall, es wurde relativ schnell dunkler, erheblich dunkler. Und ich weiß nicht, was es bei mir ausgelöst hat, aber ich habe panikiert. Von einem Moment auf den anderen da unten. Jetzt bin ich nicht der Typ, der das dann gerne zugibt. Ja, ich bin dann erstmal weitergeschwommen, aber mein Buddy, der Gunther, hat natürlich gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Der hat mir dann erzählt, wie ich ausgesehen habe. Also der hat nur noch riesengroße Augen gesehen. Ja, also angstverzerrtes Gesicht. Und der wusste natürlich, okay, die meisten, wenn sie Panik kriegen, wollen hoch. Also hat er sich an meine Beine geklammert. Dass ich erstens nicht auf die Idee komme, nach oben zu strampeln und auch selbst wenn ich Luft ins Jacket blase, nicht auftauche wie ein Ballon, ja. Und dann hat er mich beruhigt, die anderen haben es gar nicht mitgekriegt, die sind aber weitergeschwommen, ganz entspannt, da gab es Oktopusse und links ein paar Muränen und so und zwischendurch auch noch einen kleinen Riffhai, die haben Fotos gemacht und so und wir sind einfach ein bisschen zurückgeblieben. Da hat er mich da 3-4 Minuten lang hat er mich da runtergebracht, das hat er ganz klug gemacht, das werde ich ihm auch nie vergessen. Das habe ich Jahre später dann mit meiner Freundin gemacht, als die mit mir tauchen war, auch wenig Erfahrung hatte. Der hat mich ganz nah zu sich herangezogen, dass ich eigentlich gar nichts mehr gesehen habe, außer sein Gesicht. Also wir waren im Grunde genommen Maske an Maske. Ich weiß nicht, ob das andere erfahrene Taucher oder Dive Master in so einer Situation auch machen, ob das schlau ist, aber für mich hat es funktioniert. Weil in dem Moment, du hast ein menschliches Wesen vor dir, eine Vertrauensperson, du guckst ihm in die Augen, du siehst sonst nichts mehr, der hält dich stabil, du bewegst dich weder nach oben noch nach unten. Und der verharrte mit mir dann vielleicht waren es 30 Sekunden, vielleicht waren es 90 Sekunden, ich weiß es nicht mehr. Aber dann war der Puls wieder unten, wir konnten weitertauchen und wir haben den Tauchgang ganz normal beendet. Ich meine, ey Chris, wenn du mich gesehen hättest, wie ich damals in Strömungstauchgängen, haben wir dann die Safety-Stops gemacht. Ja, ich Kopf oben, Kopf unten, wieder hoch, dann hat er mich wieder runtergezogen. Es war einfach bitter. Alle ziemlich erfahren, weil die Malediven, man denkt immer so, Mensch, die Malediven, na, da kann man so ein bisschen rumschnorcheln, aber die Malediven haben es schon in sich. Mhm. Diese Tilas und so, also zwischen diesen Atollen, da bläst es ja mal ganz schön unter Wasser. Mhm. Und also eigentlich war das Harakiri damals, ja. Im Nachhinein betrachtet.
Hast du da nicht auch einen Blauwassersprung auf 40 Meter gemacht?
Genau, das war in demselben Urlaub, das war dann so nach, da hatte ich vielleicht 15 gelockte Tauchgänge. Und deshalb kam ich auch vorher auf diese Szenerie, weil mich die so, das war einer meiner ersten großen Momente beim Tauchen. Mhm. Das war genauso. Und morgen, der hat gesagt, hört zu Leute, der Thomas, wir sind da an einem Spot, da hat man manchmal Glück, mit wenn man sehr früh ins Wasser geht, mit Hammerhaien. Weil die jagen in dieser Gegend. Und es ist allerdings ein Blauwassersprung und wir werden auch an keinen Riff hinkommen und es geht runter auf 40 Meter. Und wir werden sehr früh ins Wasser gehen, es wird noch nicht hell sein. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr das machen wollt. Wir werden auch nicht viel Zeit haben, weil auf 40 Meter bleibst du nicht lange.
Du musst ja wieder hoch für die Dekompression.
Genau,
ja.
Wegen der Dekompression. Und wir sind zwar, ich hatte da noch nicht mal Nitrox-Schein zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich dann in meinem Übermut gesagt, da will ich mitmachen. Und da gab es aber ganz klare Regeln. Sobald auch nur ein Anflug von Auffälligkeit zu erkennen ist, also die Leute Purzelbäume unter Wasser schlagen etc. Ja,
also ab einer gewissen Tiefe, so ab, ja. Wie ist das, ab 30 Meter?
Ja, ab 30 Meter.
Fängt das an mit Tiefenrausch.
Genau.
Und da sind manche Leute, man sagt immer so, wie so ein bisschen betrunken und ja. Werden langsam im Kopf, checken Sachen nicht, sind auf einmal völlig abgelenkt und vergessen ganz, was sie eigentlich vorhatten und, genau. Und so weiter und so fort.
Und sinken im schlimmsten Fall noch tiefer. Wenn da kein Boden ist.
Was den Effekt weiter verstärkt. Und sie gucken, denken auch gar nicht daran, da mal zu gucken, welche Tiefe haben sie eigentlich, sondern wie so ein Delirium so ein bisschen.
Genau.
Ja.
Ich habe dann gesagt, ich würde es gerne versuchen. Ich hatte meinen Kumpel dabei, der bisher auch gut auf mich Acht gegeben hat. Also sind wir morgens um 4:30 aufgestanden, haben kurz was gegessen. Um kurz nach 5 waren wir in den Dinghies. Der ist mit seinem GPS-Messgerät in the middle of nowhere. Ich habe keine Ahnung, wie der diesen Ort überhaupt gefunden hat, weil es gab keinerlei Bezugspunkte. Also wahrscheinlich hätte man bei Tageslicht, hätte man dann irgendwo in der Ferne noch eine Insel gesehen, aber es gab jetzt, es war einfach ein klassischer Blauwassersprung, ja, irgendwo im Nirgendwo, im Indischen Ozean. Und es war klar, rein und runter und ihm hinterher. Es waren, glaube ich, 12 Taucher oder sowas. Wir sind dann auch alle gesunken wie die Steine. Und sinken ist ja leicht. Wenn du deinen Druckausgleich hinkriegst, auf den ersten 6, 8 Metern, ist das ja jetzt kein großer Deal mehr. Ja, du sinkst halt, ja, und musst dann gucken, dass du dich auf der richtigen Tiefe einpendelst. Ich natürlich todesnervös, immer meinen Tauchcomputer im Blick. Dann waren wir so ungefähr auf 38, 39 Meter und dann stoppte der, sagte, okay, wir bleiben jetzt hier. Dann tarierst du dich da aus. Die ein oder andere stieg und sank dann auch immer mal wieder, ich vor allem. Und nach einer gefühlten Ewigkeit, du guckst natürlich, wie lange hast du noch, guckst auf die Uhr, denkst du noch, shit, nur noch 3,5 Minuten, das wird nichts mehr, das war für die Tonne der Tauchgang. Und dann tauchten plötzlich, ich meine, es war noch mehr oder weniger stockdunkel da unten, ja, es war ein ganz tiefes, dunkles Blau. Wir hatten Glück, wir hatten fluoreszierende Algen, das heißt, es war, allein der Weg nach unten war, als ob du mitten in der Nacht ohne Light Pollution in einen Sternenhimmel tauchen würdest. Ja, also es war wirklich, das hatte schon fast was Mystisches.
Ja, so ja. Wie man bei Avatar erlebt
genau,
hat. So,
ganz genau, ganz genau.
Blinkt und blitzt es, ja.
Und das fand ich schon so großartig, dass ich die Hammerhai gar nicht mehr gebraucht hätte. Aber dann waren wir schon mal da, haben dann gewartet und als die Uhr dann gesagt hat, noch 3 Minuten, tauchten sie plötzlich auf. Erstmal nur jemand, der ein geschultes Auge hat, der sieht das ja, bevor es alle anderen sehen. Und der Dive Guide hatte dieses Auge. Der fuchtelte dann und zeigte und alle so gucken in die Richtung. Keiner checkt, was er meint. Und dann hast du plötzlich diese ganz schwachen Schwarz- auf Dunkelblau-Konturen gesehen. Und es waren große Tiere, das hast du einfach gesehen aus der Entfernung. Und wir hatten eine mega Sichtweite, bestimmt 30, 40 Meter. Und dann kamen die, und Hammerhai sind halt sehr, sehr scheu. Das heißt, es hat uns schon vorher erklärt, bewegt euch am besten gar nicht. Atmet so wenig wie möglich, also atmet konstant, aber dreht jetzt nicht durch und blast das ganze Wasser voller Bläschen. Und dann zirkelten die so in 10, 15 Meter Entfernung, wie so, als wären wir der Trichter gewesen und sie quasi an der Außenwand dieses Trichters ganz gemächlich an uns sich hochgeschraubt. Und es war ein fantastischer Augenblick.
Wie viele waren das?
Bestimmt 20 Tiere, bestimmt. Jungtiere, trächtige Weibchen, also war wirklich alles dabei und man konnte das wirklich sehen, selbst als Laie, dass das Weibchen trächtig war, weil die waren nah genug. Und dieser Moment hätte nicht perfekter sein können, Chris, und dann hat ihn eine Gruppe Japaner versaut. Die kannten diesen Ort nämlich auch und die kamen wie ein japanischer Marine-Torpedo, kam eine Gruppe Japaner, 7, 8 Taucher von oben, kopfüber nach unten auf die Hammerhai zugeschossen und damit war der Moment weg, weil die Hammerhai natürlich sofort gesagt haben, nee, das ist uns zu viel und dann sind die verschwunden. Aber wir hatten unseren Moment und für den bin ich ewig dankbar, den werde ich auch niemals vergessen. Und ich wünsche jedem Taucher und jeder Taucherin, dass er mal in so einen Genuss kommt.
Hattest du damals Angst in so einer Situation, 15. Tauchgang und dann begegnet man auf einmal 20 teilweise richtig großen, trächtigen Weibchen Hammerhaien?
Ich hatte einige andere Haibegegnungen, wo ich nicht nur Respekt, sondern auch zwischendurch mal Angst hatte, aber der gehörte nicht dazu. Der hat uns auch vorher schon eingeimpft, der Thomas. Hammerhaie sind extrem scheu. Es gibt nicht einen überlieferten Zwischenfall mit einem Hammerhai. Weil die einfach sofort die Biege machen, wenn du auf die zuschwimmst. Was anderes ist es mit Longimanis, ja, mit Hochseeweißspitzenhaien in Ägypten, wo die ja es gewohnt sind, dass die Boote Futter ablassen und auch sehr neugierig, mir ehrlich gesagt zu neugierig sind. Und dann gibt's natürlich noch die legendären Tiger Beach Tigerhaie.
Magst du uns mal eine von den Situationen erzählen, in denen du dann selber warst, wo du gedacht hast, boah, das ist mir, da habe ich jetzt wirklich Angst?
Ja. An eine erinnere ich mich besonders gut. Wir waren in Ägypten, auch auf einem Tauchboot, für 7, 8 Tage. Und die ägyptischen Tauchspots sind ja ziemlich bekannt für die Begegnungen mit Hochseeweißspitzenhaien. Longimanis oder Longimanus. Ich weiß gar nicht, wie der korrekte.
Ich glaube, einzeln heißt er Longimanus auf jeden Fall. Und wahrscheinlich ist dann die Mehrzahl wahrscheinlich.
Ich hatte nie Latein.
Aber es wird doch im Taucherjargon immer Longi gesagt.
Ja, die Longis. Genau, die Longis. Ja. Und dafür ist das Rote Meer ja berühmt. Und ehrlich gesagt auch berüchtigt. Wir hatten geankert für 2 Tage, weil es in dieser Gegend mehrere gute Spots gab. Und kaum waren wir dort.
Welche Ecke war das?
Das war bei den Brothers. Also es war die Brothers Daedalus Tour. Genau. An den genauen Ort erinnere ich mich nicht mehr, aber ich weiß noch, dass kaum waren wir vor Anker, sahst du schon die Schatten von den Longis ums Boot rumkreisen. Wir sind dann direkt vom Hauptboot ins Wasser gegangen. Das Riff war irgendwie 50, 80 Meter entfernt und haben uns dann diese Show angesehen, die uns da geboten haben. Es waren 4 Tiere ungefähr im Wasser. Und die zogen dann ihre Kreise, es war zum Fotografieren toll, gute Sicht, es war noch ziemlich gutes Licht, es war früher Nachmittag. Seltsam wurde es dann irgendwann, als die Kreise immer enger wurden um uns und die auch offensichtlich keine Scheu gezeigt haben. Also die Tiere waren, wenn man es vorsichtig ausdrücken möchte, neugierig. Und 2 Tauchern wurde das dann zu viel. Das war ein älterer Herr mit seinem Sohn. Und die haben dann mit Handzeichen signalisiert, sie wollen nicht mehr, sie schwimmen zurück Richtung Boot, Richtung Hauptboot. Da hing eine Leiter ins Wasser, es waren vielleicht 100 Meter oder weniger. Und kaum waren die unterwegs, kapselten sich 2 von den Haien ab und schwammen denen also gemütlich hinterher. Und haben wir schon gedacht, hey, ja, ja, das ist aber sehr untypisches Verhalten. Und als sie dann an der Leiter ankamen und gerade dabei waren, sich auf ihren Safety-Stop einzurichten, fing einer der Longis an, den in die Flossen zu beißen und richtig dran zu zerren. Da haben die erst bemerkt, die 2 Taucher. Die haben erst mal gar nicht gesehen, dass die denen folgen. Also die haben erst da bemerkt, die Haie sind da. Und dann hat der Jüngere von den beiden, der Sohn, hat dann mit der Flosse hat er dann getreten, ja, gegen die Köpfe getreten. Normalerweise, die Haie sind ja sehr empfindlich an ihrer Schnauze, lassen die dann auch ab. Das war dann auch so. Die hatten dann nach kürzester Zeit Interesse verloren oder vielleicht auch Schmerzen, kamen dann zurück zu uns. Aber das war so der Moment. Wir hatten 2 relativ junge Dive Guides, ein spanisches Pärchen. Die haben dann signalisiert, wir ziehen uns jetzt zurück. Und zwar nicht durchs Blauwasser Richtung Boot, sondern ans näher gelegene Riff. Und wir schießen da eine Boje und lassen uns dann abholen. Einfach nur auf und immer sicher zu gehen. Dann schwammen wir also da Richtung Riff, die Haie kamen hinterher. Dann schossen die diese Boje und kaum war dieses, war halt so ein Gummipimmel, ja, so ein 1,5 Meter Teil, das sich dann unter Wasser schon, weil sich die Luft ja ausdehnt, so richtig aufbäumt und dann halt wie so ein Phallus dann aus dem Wasser ragt, ja. Und den haben die zusammengebissen. Die Longis haben diese Boje gesehen, sind da schnurstracks hin und haben sich da richtig reingebissen. Und da wurde es dann bei uns unter Wasser, die Augen waren groß. Wir sind dann noch näher ans Riff ran. Im Grunde genommen hingen wir im Riff drin. Also wir haben uns dann an Steinbrocken geklammert und haben gewartet, bis das Boot da ist. Und so schnell habe ich noch nie 8 Taucher in einem Beiboot sitzen sehen. Also die haben sich teilweise unter Wasser schon die Jackets ausgezogen, ja, und haben sich dann quasi an der Hand mit den Jackets nach oben treiben lassen. Es gab auch ein paar, die gesagt haben, scheiß auf den Safety-Stop, nix wie raus. Und jetzt muss man sich natürlich zu Recht die Frage stellen, weil wir sind ja Gast in deren Welt. Also es sind ja die Haie, die da leben, nicht wir. Also müssen wir uns anpassen, ja. Und es ist natürlich die Frage, was ist da schiefgelaufen? Und es gibt diverse Antworten. Ich meine, Ägypten ist berüchtigt dafür, dass die Boote, und zwar mit voller Absicht, Futter ins Wasser kippen, also Essensreste etc. Daran gewöhnen die Tiere sich.
Das heißt, und sind so, ja auch konditioniert.
Die sind konditioniert.
Da kommt das Boot, die Taucher kommen, jetzt ist Fressenszeit.
Genau.
Und wenn dann irgendwann da nichts anderes zu finden ist, dann sind sie natürlich interessiert, gibt es hier irgendwo was und sind in einem komplett falschen Mindset unterwegs.
Genau. Und damit musst du umgehen können als Tauchguide. Und meiner Meinung nach, ist im Rückblick betrachtet, es war ein super nettes spanisches Pärchen, aber die hatten diese Situation nicht im Griff und sie haben auch... Sie hätten uns anders briefen müssen. Also ich war Jahre später dann am Tiger Beach auf den Bahamas, an dem berühmten Ort, wo du mit großen Tigerhaien tauchen kannst. Gab es jetzt ja auch erst einen Zwischenfall, leider tödlich, allerdings aus anderen Gründen. Aber da wirst du richtig intensiv gebrieft. Ich glaube, vor unserem ersten Tauchgang hatten wir ein 3-Stunden-Briefing. Ein 3-Stunden-Tauchbriefing. Und wenn du als Dive Guide in Ägypten auf so einem Boot siehst, wir haben 3, 4 Longis im Wasser und wir wissen, die sind... vorsichtig ausgedrückt neugierig. Die haben auch keine Angst und kommen auch mal nahe. Dann musst du den Leuten erklären, es gibt eine Regel, lasst sie nie aus den Augen. Weil Hai greift immer, wenn er angreift, aus dem Hinterhalt an. Und das muss man vorneweg dazu sagen, Hai greift sowieso einfach nicht so einen Taucher an.
Der greift ja, genau, der greift nicht an, um sich satt zu fressen, sondern die wollen dann checken.
Was bist du?
Was ist da los? Und in dem Moment, wo du die anguckst, dann denken die sich, ja gut, also das ist jemand, der hat mich im Blick, das ist keine Gelegenheit.
Genau.
Wenn du wegschwimmst, und das haben ja die beiden gemacht, hast du gesagt, die hatten die Haie nicht mehr im Blick, die sind weggeschwommen. Und die Haie, die hinterher sind, haben gesagt, wir mal gucken, was passiert. Die haben uns ja gar nicht auf dem Schirm.
Nee.
Immer noch nicht. Also, und dann denken die irgendwann, jetzt will ich mal gucken, was das ist. Und dann ist eben deren mal anfassen, mal antatschen, ist halt mit den Zähnen. Plus eben dieses Anfüttern, falsches Mindset, dass sie vielleicht sowieso gerade so eher in so einem aggressiveren Fressensmodus sind. Und genau deshalb muss man auch jetzt das nochmal ganz klar einordnen. Tauchboote, die chummen und füttern, um die Tiere anzulocken, davon kann man einfach nur abraten. Ne? Also so sollte das nicht sein. Gerade wenn das an Riffen ist, wo immer wieder Boote, da konditioniert man die Tiere ja wirklich drauf. Ne? Wenn jetzt irgendwelche WissenschaftlerInnen auf der hohen See versuchen, irgendwelche Hochseehaie mit Fischblut anzulocken oder sowas, ne, dann kann man sagen, okay, das sind Situationen, da sieht das vielleicht anders aus. Aber an einem hochfrequentierten Tauchspot regelmäßig nicht nur Fischblut ins Wasser zu lassen, wo die riechen, was ist denn hier los, sondern wirklich, dass die fressen, das sollte einfach nicht sein.
Absolut. Und was auch nicht sein sollte, ist, wenn zwei Taucher aus der Gruppe sagen, wir schwimmen zurück, das ist uns ehrlich gesagt zu heikel hier, musst du eigentlich als Dive Guide reagieren und dann die ganze Gruppe aus dem Wasser holen. Und die zwei dann alleine, diese 50 oder 80 oder 100 Meter, ich bin so schlecht im Schätzen unter Wasser, allein zum Boot zurückschwimmen zu lassen. Wir haben uns schon bemerkbar gemacht, als wir gesehen haben, die Haie schwimmen den hinterher, hat einer seine Hupe betätigt, man hat geklopft mit Metallstäben gegen die Sauerstoffflaschen und so, aber das haben die halt nicht mehr gehört. Die waren halt so mit sich beschäftigt und mit dem schnell zurück aufs Boot. Also da sind eine Menge Sachen schiefgelaufen und klassisches menschliches Versagen. Du musst die Leute briefen, dann, ich glaube, in Ägypten ist es gar nicht mehr erlaubt, Fischreste oder überhaupt Essensreste ins Wasser zu kippen, weil es gab in Ägypten nicht ohne Grund immer wieder sehr unschöne Zwischenfälle, vor allem mit Schnorchlern, aber eben auch mit Tauchern.
Ja. So viel zu dieser Situation. Jetzt wollen wir wieder zurück. Du hast mich am Anfang wirklich begeistert mit deinen ganzen fantastischen Geschichten, die einfach nur abenteuerlich waren. Und jetzt würde ich darum bitten, nimm uns mal mit an den Manta-Flughafen.
Ja, das ist einer der unfassbarsten Spots auf der ganzen Welt. Ich habe explizit nach einem Ort gesucht, wo man mit Great Pacific Mantas tauchen kann. Also den größten Mantas, die es gibt.
Wie groß werden die?
Ich glaube, die haben Spannweiten von 7-8 Metern. Also es ist ziemlich gewaltig. Das ist wirklich ein Airbus, der da reingeflogen kommt. Und die sind ja oft standorttreu oder haben ihre Putzerstationen. Dieser Ort heißt Socorro. Socorro Islands ist ein Naturschutzgebiet mitten im Pazifik, gehört zu den Hoheitsgewässern von Mexiko. Das heißt, du fliegst nach Baja California, also an den südlichsten Zipfel dieser kalifornischen Halbinsel, gehst da auf ein Boot und fährst dann, ich glaube, es sind 20, 24 Stunden, nochmal raus auf den offenen Pazifik. Ich glaube, es sind nur 3 oder 4 Anbieter, die überhaupt zugelassen sind. Die sind da relativ strikt, was gut ist. Das sind übrigens die gleichen, die auch mit Touristen an den berühmten Weiße Highspot gehen, der ja da gar nicht so weit weg von ist.
Guadalupe, ne?
Guadalupe, genau. Das sind meistens, es gibt eine Jahreszeit, wo die weißen Haie machen und eine Jahreszeit, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wann was ist, aber wo sie die Mantas und die Delfin-Spots anfahren. Und dieser Manta-Spot ist einfach nur deshalb, also erstens mal hast du eine unfassbar hohe Sicherheit, dass du auch Mantas siehst da. Die Tiere sind standorttreu und es gibt eine Menge großer Mantas da. Das Gebiet ist Naturschutz und es wird auch tatsächlich, zumindest war das meine Erfahrung, ich bin ja jemand, der dann viel redet mit den Angestellten an Bord, die da leben, sind ja oft Einheimische. Also der Schutz da ist tatsächlich größtenteils gewährleistet. Und das sorgt für ein stabiles Ökosystem. Und das Tolle da ist halt, du gehst in der Regel nicht sehr tief. Es reicht, auf 7, 8, 10 Metern zu tauchen. Das heißt, du kommst mit einer 12-Liter-Flasche, kannst du auch, wenn du flach atmest, bist du da 1,5 Stunden im Wasser. Ohne Probleme. Kannst auch öfters rein. Also es war jetzt kein No-Limit-Tauchen, weil irgendwann muss die Flasche aufgefüllt werden. Aber es war nahe dran, ehrlich gesagt. Und das kann ich nur jedem empfehlen, vor allem Menschen, die jetzt, das sind keine schweren Strömungstauchgänge, du hast eine relativ stabile Unterwassersituation, meistens gute Sicht. Das Einzige, was jetzt für Tauchanfänger vielleicht ein bisschen herausfordernd ist, ist die Anreise, weil du halt in dem Moment, wo du auf dieses Boot gehst und auf den offenen Pazifik rausschipperst, also selbst die Crew nimmt Tabletten.
Oh, krass, okay.
Und ich habe einen ähnlichen Turn mal gemacht nach Isla del Coco, 2 Jahre zuvor. Das ist wenn man sich den Pazifik als Ganzen vorstellt, würde man sagen, das ist die Nachbarschaft. Aber es liegen dann doch einige Seemeilen dazwischen. Nichtsdestotrotz fährst du da 36 Stunden raus. Und da war es tatsächlich so, dass der Captain mit der Crew, wir hatten so einen schweren Seegang, dass die Leute auf dem Rücken sich auf die Reling gelegt haben. Einfach nur, um Bezugspunkte an den Sternen zu haben, um sich nicht permanent zu übergeben, trotz Tabletten. Das ist also die Herausforderung. Du kannst da ganz ruhig sein. Ich war zweimal dort, also zweimal auf Socorro. Ich hatte einmal Glück und einmal Pech. Und als ich Pech hatte, haben die Tabletten gerade so noch geholfen, aber bei einigen anderen nicht. Und dann sind halt die ersten 2 Tage Urlaub sind für den Arsch, weil du halt nur über der Reling hängst und dir die Seele aus dem Leib reierst. Aber wenn du mal da bist, ist es das wert, weil es ist wirklich, du hast es eingangs erwähnt, es ist wirklich wie in einem Manta-Flughafen. Es ist, als ob diese Tiere wüssten, dass sie gefilmt und fotografiert werden. Die kommen da rein wie am Dallas International Airport, einer der größten Flughäfen der Welt, wo du wirklich alle 20 Sekunden eine Landung hast oder alle 40. So sieht es da aus. Da kommt wirklich ein Manta nach dem anderen reingeflogen. Und dann kreisen die, dann lieben, die sind an Taucher gewöhnt, die werden nicht angefüttert, aber sie lieben die Blasen. Und dann positionieren die sich über dir und warten, bis du abatmest. Ich weiß nicht warum. Ich glaube mich zu erinnern, dass uns die Guides erklärt haben, die kitzelt es. Vielleicht reinigen sie sich damit auch so. Vielleicht hoffen sie, dass ihre Parasiten dadurch weggepustet werden. Ich weiß es nicht. Aber die haben ja auch immer Putzerfische an sich dran, die Mantas. Aber du kannst tatsächlich du berührst die mit deiner Taucherbrille nahezu. So nah sind die. Du kannst das Innenleben der Kiemen sehen, weil die verharren über dir. Und weil Mantas ja sehr, sehr ruhig schwimmen und sehr langsam sind und an Menschen gewohnt an diesem Platz, sind unfassbare Close-Shots möglich, wenn du jetzt unter Wasser drehst, filmst, fotografierst. Aber selbst wenn du das nicht tust, ich habe ganz oft die Kamera einfach nur laufen lassen und habe sie neben mich gehalten, weil es mir egal war, was im Sucher ist, ich wollte den Moment nicht verpassen. Und ist übrigens auch ein guter Spot für Delfine.
Beides zusammen.
Also wir hatten tatsächlich oft die Delfine im Morgen und die Mantas dann den Rest vom Tag. Und das 6 Tage am Stück.
Wahnsinn. Und eigentlich sagt man doch, Delfine mit Flasche zu beobachten ist schwierig, weil die mögen die Blasen ja ganz im Gegenteil gar nicht so gerne.
Komischerweise hatten wir da weniger Schwierigkeiten. Du wirst die Bilder bekommen von mir. Also das sind Screenshots, ich habe gefilmt, aber das sind Screenshots.
Ja, könnt ihr euch dann übrigens gut auf Instagram anschauen, Helden der Meere, da poste ich die Bilder dann zu der Folge, dann könnt ihr das auch mit anschauen.
Also es war wirklich, wir hatten zweimal eine große Delfinschule, die sind auch relativ lange da geblieben und uns hat man erklärt, wenn ihr wollt, dass die Delfine bleiben, müsst ihr sie unterhalten, ihr müsst für Entertainment sorgen unter Wasser. Und das waren meine ersten Delfinbegegnungen, also zumindest nahe Delfinbegegnungen, unterwassernahe Delfinbegnungen. Da habe ich die Frage natürlich gestellt, was heißt denn Entertainment? Da sagt er, macht Geräusche, schlagt Purzelbäume, atmet aus, was ihr könnt, macht Lärm unter Wasser. Alles, was die unterhält, hält sie bei der Stange. Ja, und wir haben uns aufgeführt wie die letzten Vollpfosten im Wasser, aber es hat funktioniert.
Ach witzig, ich hätte gedacht, es ist genau andersrum.
Nee, bei Delfinen komischerweise nicht. Vielleicht sind es auch Delfine in dieser Gegend. Delfine sind ja nicht gleich Delfine. Es gibt ja, weiß ich nicht, wie viele.
Sind die Latino-Delfine, die mögen einfach ein bisschen, wenn da ein bisschen Samba ist.
Ganz genau. Mittelsüdamerika, da stehen die drauf.
Ja, sehr cool. Und bevor wir jetzt die Kategorie verlassen, ein letztes Abenteuer noch. Ich glaube, vor 5 Jahren hast du mir erzählt, war das.
Genau.
Norwegen mit Orcas.
Norwegen mit Orcas im Januar. Allein schon deshalb ein Abenteuer, weil du zu dieser Jahreszeit ja nur 4 Stunden Licht hast. Mhm. Also das sind ja die Polarnächte und Polartage besser gesagt. Und auch das Licht ist nicht vergleichbar mit einem deutschen Wintertag. Es ist eher so, dass du das Gefühl hast, du lebst in diesen 4 Stunden, wo es überhaupt Licht gibt, in so einer Art frühen Dämmerung. Mhm. Dann ist natürlich die komplette Küste schneebedeckt. Du hast nachts und am Abend Polarlichter. Es ist eine Herausforderung, weil wenn du dich da anmeldest, wird dir relativ schnell gesagt, fangen Sie am besten jetzt an, jeden Tag zweimal kalt zu duschen. Und zwar eiskalt und zwar durchgehend. Weil sie werden sich daran gewöhnen müssen. Du tauchst es zwar in einem Trockentauchanzug, aber dein Gesicht ist frei und deine Hände stecken nur in Neoprenhandschuhen. Also da wird's kalt und zwar richtig kalt. Und dann hast du ja im Wasser ungefähr 3-4 Grad und außerhalb des Wassers minus 15 bis minus 20 Grad. Und das noch gepaart mit dem ziemlich strengen Wind, der da oben weht um die Jahreszeit. Jetzt ist es ein super Spot für wilde Orcas, weil die Norweger haben ja seit vielen Jahrzehnten sehr strenge Fischereigesetze. Also jedes Fischerboot wird frequentiert und begleitet von einem Observer der Marine, also Militär.
Okay. Ah, ja.
Und wenn die zu viel rausholen, zahlen die empfindliche Strafen. Also der Fisch, der gefangen wird, wird gewogen. Wenn die drüber sind, zahlen die richtig Strafe. Und das ist für die Orcas super, weil da gibt es einen Haufen Makrelen, einen Haufen Heringe, da fressen die sich fett. Das ist ein sehr fetthaltiger Fisch und dementsprechend sind die da anzutreffen. Die Herausforderung ist, und wir hatten in diesen ganzen 7 Tagen, also 2 Tage konnten wir gar nicht raus aufs Meer, weil das so gestürmt hat, dass es lebensgefährlich gewesen wäre. Und die große Herausforderung ist, dass der Captain ja nur diese 4 Stunden Tageslicht Zeit hat, die Orcas zu finden.
Mhm.
The bottom line ist, wir haben in diesen 6 Tagen, waren wir 2 Mal mit Orcas im Wasser. Das erste Mal im Wasser war gleich an Tag 2, da sind die nur an uns vorbeigeschwommen, das war eine 20-Sekunden-Begegnung. Die haben uns vom Dinghy ins Wasser geworfen, quasi in der Einflugschneise der Orcas. Und Orcas sind sehr selbstbewusst, die hat es nicht interessiert, dass da Boote sind und auch Taucher im Wasser, die sind an uns vorbeigedonnert, ja, wie ein D-Zug, eine ganze Schule. Das war beeindruckend, aber natürlich auch gleichzeitig enttäuschend, weil keiner hat irgendwie auch nur mehr als 10 Sekunden gehabt mit den Tieren.
Mhm.
Und dann haben wir eigentlich schon gedacht, das war's. Dann 2 Tage im Hafen festgesessen. Da haben wir uns dann alle volllaufen lassen. Das machen die Norweger in dieser Jahreszeit. Die trinken einen Haufen Sprit, also, weil okay. Du hast halt nur 4 Stunden Tageslicht und es gibt da nicht viel zu sehen und nicht viel zu machen. Es ist arschkalt, es liegt ohne Ende Schnee. Viele Leute sind gar nicht da. Das heißt, die Dörfer sind teilweise wie ausgestorben. Dann hat ein Pub offen und der ist bumsvoll, von morgens bis abends. Und dann konnten wir wieder auslaufen und dann war es der letzte Tag. Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben.
Irgendwie fast alle Norwegen-Stories, die ich höre mit den Orcas, es ist immer der letzte Tag.
Ja. Keine Ahnung, wie die das machen.
Ja.
Der hat dann wirklich das letzte Ass gezogen, der Captain. Die sehen auf ihrem Radar, sehen die ja, wo die Fischerflotten sind.
Ja.
Und wo Fischereiboote sind, sind in der Regel auch Orcas.
Hm.
Und er hat auf seinem, wir hatten noch ungefähr 2,5 Stunden Zeit und dann sah der plötzlich eine Ansammlung von Fischerbooten plus 2 andere Orca-Boote an einem Spot. Und er hat gesagt, Feuer frei, nix wie hin. Wir waren nach 20 Minuten da, es war ein Spektakel. Die Fischerboote umkreist von gefühlt 5000 Möwen, ein Haufen Jäger im Wasser, also auch, ich weiß jetzt nicht, welche Art von Raubfisch, aber es waren auf jeden Fall fleischfressende Fische unterwegs, weil unter Wasser ein gigantischer Baitball, also ein Futterfisch, Ballon unter Wasser, der sich quasi zusammengerottet hat, um sich gegenseitig zu schützen, und eine Riesenschule Orcas. Und die schwammen eben nicht weg, die waren da, weil da war es Futter. Dann haben die uns also in diese Beiboote gesetzt, haben uns in eine günstige Position gebracht und dann lässt du dich in dieses eiskalte Wasser gleiten. Im ersten Augenblick denkst du dir, friert's Gesicht sofort weg. Und dann siehst du diese schwarz-weißen Busse unter Wasser, die da um dich rumzirkulieren, um diese Fische rumzirkulieren. Und dann vergisst du diese Kälte. Das ist einfach nur noch atemberaubend, einen wilden Orca zu beobachten, wie er frisst. Weil die machen das ja anders als Delfine oder Haie. Die stechen nicht in diesen Schwarm rein, also in diesen Baitballer rein, in diese riesengroße Fressfischkugel, sondern die drehen sich um und peitschen mit ihrer Rückenflosse in diese Kugel rein, in diesen Fischschwarm rein.
Wie so ein Purzelbaum, ne? Und dann
genau, die machen diesen Purzelbaum und dann schnallt diese Rückenflosse, schnallt dann da rein, nicht die Rückenflosse, sondern die
Schwanzflosse.
Die Schwanzflosse, entschuldige. Ja. Gut, dass da ein Profi sitzt.
Naja, ich kenne nur die Geschichten. Ich habe die nur schon ein paar Mal gehört. Okay. Eigentlich bist du der Profi von uns beiden.
Na, ich habe es zumindest gesehen. Aber
genau, das macht dich schon mal mehr zum Profi.
Und dann ist es beeindruckend zu beobachten, wie die fressen. Weil die schlingen die Tiere ja nicht im Ganzen runter. Sondern ich habe Orcas beobachtet, die filetieren diesen Fisch mit diesem riesen Maul. Und am Ende bleibt übrig, wie in so einem Comicfilm, nur die Gräten mit dem Kopf dran. Alles andere hat er rausgefressen. Also das Gute vom Fisch landet im Orca und der Rest sinkt zu Boden. Das ist total absurd. Ich weiß nicht, wie die das machen. So nah war ich da nicht dran. Ich habe nur gesehen, betäubte Fische im Wasser oder auch schon tot, je nachdem, wie sie die Flosse erwischt haben. Und dann ist der Orca da und 25 Sekunden später schwimmt nur noch das Skelett des Fisches durchs Wasser. Also die Gräten, so mit dem Kopf dran. Und ich denke mir so, wie machen die das? Mit diesem riesengroßen Maul.
Ja, und die Zähne sind ja auch riesig. Ne? Die Zähne sind auch riesig. Dicker als ein Daumen.
Ja, absolut. Ja. Und es gab eine Situation, die hatten natürlich Kälber dabei, also Jungtiere. Und Jungtiere, Orcas, junge Orcas sind sehr interessiert. Mhm. Ist ja ein Säugetier, ja. Und ich glaube, eines der klügsten, wenn nicht sogar das klügste Tier nach den Affen und den Menschen, ist der Orca, wenn ich richtig informiert bin. Die haben ja ganz ausgefeilte und auch standortspezifische Jagdtechniken und so. Und wenn dich so ein Orca anguckt, dann merkst du, bei dem passiert was im Kopf. Mhm. Der denkt nach, der ist nicht nur instinktgetrieben. Mhm. Und wir hatten zwei Orca-Forscher an Bord und einen Experten für weiße Haie, der da quasi sowas wie eine Art Urlaub gemacht hat. Also wir hatten drei Wissenschaftler an Bord und natürlich kam die Frage, als wir dann alle vollkommen euphorisiert nach 90 Minuten, keiner konnte auch nur irgendwas noch bewegen, geschweige denn eine Kameraauslöser drücken, weil wir waren alle eingefroren, aber wir waren alle freudestrahlend und Endorphin ausschüttend aus dem Wasser raus und hatten dann auch noch einige Stunden Rückfahrt bis zum Hafen und natürlich kam die Frage auf, wie kann es sein, dass Orcas noch nie Menschen unter Wasser in freier Wildbahn angegriffen haben? Hm. Also Zwischenfälle in Delfinarien gab es ja mehr als genug. Auch mit tödlichem Ausgang. Wer den Film Blackfish gesehen hat, weiß das.
Genau.
Übrigens sehr empfehlenswert, wenn auch sehr traurig. Und die konnten uns keine wirkliche Antwort darauf geben. Sie haben gesagt, wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Es gibt verschiedene Theorien. Eine ist, die wissen, was wir sind. Und die wissen, dass wir gefährlich sind, auch wenn wir unter Wasser nicht wirken, wie ein potenzieller Gegner, mit dem man es nicht aufnehmen könnte. Das fand ich schon im ersten Moment etwas weit hergeholt, weil die können sich ja kein Bild von uns machen an Land. Die wissen ja nicht, was wir an Land zu veranstalten. Die sehen ja nur, was wir unter Wasser machen. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob ein Orca in der Lage ist, ein Fischernetz mit einem Menschen in Verbindung zu bringen.
Also das traue ich denen zu. Ich glaube schon, wenn die Fischerboote, ich glaube, Boote sind für die mit Menschen verbunden. Mhm. Und wenn die Fischerboote die Netze rausholen, dann erkennen die, glaube ich, auch, was die Menschen für Maschinen bedienen können oder was da so dazugehört. Und also, ist noch viel weiter hergeholt. Aber ich meine, die haben ja eine Sprache, haben ja sogar unterschiedliche Dialekte und Co. Ist völliger Quatsch. Ist nur aus meinem Kopf gekommen, aber man könnte sich mit ganz viel Fantasie ja vielleicht sogar vorstellen, dass sie über die Generationen vielleicht weitergegeben wurde, dass Menschen als Walfänger eben auch das Potenzial haben, Wale zu töten und die sich denken, ey, Peace Agreement, werden gerade keine Orcas gejagt, wir lassen die Menschen in Ruhe. Wobei das ja im Mittelmeer und an der europäischen Atlantikküste im Süden jetzt immer mehr Zwischenfälle gibt mit Segelbooten, die angegriffen, aber nicht Menschen, nur das Material quasi, die Boote. Mhm. Wo sich auch die Frage stellt, woran könnte das liegen? Ob das vielleicht mit Kollisionen zu tun hatte, sodass die sozusagen das Gefühl haben, okay, jetzt wurde gegen uns. Und naja, wie auch immer. Dazu mache ich übrigens irgendwie nochmal eine Folge. Da habe ich schon eine Person, die sich damit genauer auseinandergesetzt hat.
Boah, da höre ich kommt rein. Da bin ich total interessiert dran. Weil was ich aus Blackfish mitgenommen habe, der Film kam ja später, als ich dort war.
Ja.
Fast zeitgleich, auf jeden Fall habe ich es erst danach gesehen. In Blackfish lernt man ja, dass, und das ist eine der traurigsten Geschichten, die je erzählt wurden in Dokumentarfilmen, für mich zumindest, als diese Jungtiere von ihrer Herde getrennt wurden, um sie in Gefangenschaft zu bringen, dieser komplette Familienverbund teilweise Tage oder Wochen lang noch an Häfen im Wasser gewartet, in der Hoffnung, ihr Kind kommt zurück. Also die sind ja da nicht weggeschwommen. Die haben dort gewartet, wo das Tier aus dem Wasser geholt wurde. Das heißt, warum auch immer sie das getan haben, also warum sie es getan haben, ist klar, sie wollten ihren Nachwuchs schützen, aber offensichtlich müssen sie begriffen haben, dass ihr Kalb aus dem Wasser rausgeholt wurde und möglicherweise hier irgendwo noch in der Nähe sein könnte.
Ja.
Weil warum würden sie sonst dort warten?
Ja.
So. Das ist eine der, ich meine, es gibt in Blackfish diese Szene, wo sie einen dieser ehemaligen Orca-Fänger interviewen und der Typ sieht aus wie der Chefmacker von einem Hells Angels Club, ja. Tätowiert, fetter Bart wie ein Wikinger auf mit Mordgelüsten, ja. Und der heult Rotz und Wasser, wenn er darüber erzählt, was er damals gemacht hat. Das ist schon eine Weile her, der hat den Job schon länger an den Nagel gehängt, aber der bereut es zutiefst. Und es muss einen Grund geben dafür. Mir tut jeder Fisch leid, der auf erbärmliche Art und Weise auf irgendeinem Kutter elendig erstickt, ja, weil das ist das, was passiert auf Fischkuttern. Es gibt überhaupt keine Gesetze, die das Leiden und Sterben von Fischen irgendwie regeln, so wie es das an Land der Fall ist. Und auch da gibt's, aber das führt jetzt zu weit. Aber Orcas leiden da nochmal auf einem anderen Niveau, glaube ich. Die empfinden anders, die wissen, glaube ich, genauer, was da gerade passiert. Und es macht es natürlich noch schlimmer.
Das bringt uns tatsächlich jetzt auch in die nächste Kategorie.
Am Abgrund der Meere.
Man merkt, du hast eine große Empathie für das Leben unter den Meeren. Wie hat das Tauchen dich verändert? Gerade im Hinblick auf solche Themen wie zum Beispiel Fischerei. Du hast gerade schon angesprochen, die Tiere, die dann da gefangen werden, zerquetscht werden auf den Trawlern und Co. Wie hat dich das Tauchen verändert?
Das Tauchen war der Anfang und wahrscheinlich die Initialzündung, überhaupt im Tierschutz aktiv zu werden, mit Geld, Aufklärung, und in letzter Konsequenz mit dem Verzicht auf tierische Lebensmittel.
Also du lebst jetzt komplett vegan?
Ja, also ich habe 16, 17 Jahre lang vegetarisch gelebt und bin dann vor 5 Jahren, habe ich es dann komplett gelassen. Es hatte auch gesundheitliche Gründe tatsächlich, kann ich kurz was zu sagen nachher, weil Fleisch per se ja nicht ungesund ist, in gewissen Mengen. Im Gegenteil. Aber die Muttermilch einer anderen Spezies ist es einfach nicht auf Dauer. Also zumindest nicht für einen Erwachsenen.
Nicht gesund, meinst du?
Ja, nicht gesund. Das ist ich bin ja aufgewachsen mit diesen die Milch macht Slogans als Kind, ja.
Ja, stimmt.
Eine unfassbare Marketinglüge gewesen, bis heute. Aber nochmal zurück zum Tauchen. Es ist ja so, der Mensch schützt, was er kennt und was er schätzt und liebt. Und in dem Moment, als ich mich in diese Welt verliebt habe, ja, in diese Unterwasserwelt und alles, was da drin unterwegs ist. Es gibt ja, ich war auch auf Safaris an Land, aber es gibt keinen Ort auf der Welt, wo du wilden Tieren auf eine so besondere Art und Weise nahe kommst wie im Wasser. Die wissen nicht, was du bist. Das heißt, die sind auch meistens kommen sie relativ nah ran. Das hast du bei Safaris in der Regel nicht. Die meisten Tiere da sind sehr, sehr scheu. Und auch ehrlich gesagt, nicht ganz ungefährlich. Also eine Elefantenherde mit Kälbern, denen kommst du besser nicht zu nahe. Ja. Mhm. Das ist bei Tieren, die unter Wasser leben, in der Regel hast du dieses Problem nicht. Also die haben uns zwar bei diesem Orca-Trip gesagt, kommt den Kälbern nicht zu nahe. Und wenn sie auf euch zukommen, verhaltet euch defensiv. Also schwimmt eher zurück oder bleibt in eurer Position, aber schwimmt nicht auf das Kalb zu. Es gibt immer eine Mutter oder einen Vater.
Oder eine Tante. Die passen sehr gut aufeinander
auf. Ja, die passen sehr gut aufeinander auf. Riskiert da nichts. Es gibt keinen überlieferten Angriff in freier Wildbahn auf Menschen. Aber respektiert deren Rudel und deren Rudelverhalten. Womit ich absolut null Problem habe, weil, wie gesagt, wir sind da Gäste. Als ich herausgefunden habe, als ich mit dem Tauchen angefangen habe, und damals, ich meine, es ist jetzt auch schon 20 Jahre her, damals waren die Riffe ja noch intakter als heute. Damals gab es noch deutlich mehr Fisch als heute. Aber auch damals wurde dieses Problem schon, also ich erinnere mich, dass ich The End of the Line gesehen habe. Das war so eine der ersten großen Dokus zum Thema Überfischung. Aus den, ich glaube, frühen 2000ern ist der. Sehr empfehlenswert, aber wahnsinnig ernüchternd. Also, und wenn du allein diese Zahlen kennst, was wir da rausholen, wie viel wir als überflüssigen Beifang tot zurück ins Meer werfen, weil es bleibt immer eine Menge an unbrauchbaren, für uns nicht essbaren Fisch in den Netzen hängen, die wir eigentlich gar nicht fangen wollten, aber die halt leider mit reingeschwommen sind. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt da draußen überhaupt keine Tierschutzgesetze. Also wenn Meerestiere rausgeholt werden, es gibt niemanden, der die betäubt. Es gibt niemanden, der sich darum kümmert, dass das Leiden möglichst abgekürzt wird, so wie es an Land zumindest in den Vorschriften steht. Da wird es natürlich auch bei weitem nicht so umgesetzt, wie man es umsetzen sollte in vielen Fällen. Aber da draußen gibt es gar keine Gesetze und gar keine Regeln. Die Fische verenden, die werden zerquetscht in den Netzen oder sie ersticken über Stunden an Bord. Also es ist ein Massaker. Ja, und jetzt gibt es Orte auf der Welt, wo Menschen auf tierische Proteine angewiesen sind. Und diesen Menschen das Fischessen zu verbieten, das
ist absurd. Also
ist genau. Absurd. Das ja. geht nicht.
Das ist deren
Ich kann nicht von der Welt erwarten, dass sie vegan lebt. Ich kann sonst auch von niemandem erwarten, dass er vegan lebt. Nur ich habe für mich entschieden, ich brauche es nicht. Wir leben in einem Land, in dem es pflanzliche Proteinquellen gibt ohne Ende, die im Zweifelsfall sogar noch gesünder sind, weil die tierischen Proteinquellen aus 96-98% kommen aus der Massentierhaltung, die sind einfach nicht gesund. Auch Fisch ist nicht gesund. Je größer der Fisch, desto höher das Risiko, dass Schwermetalle in hoher Dosis da drin vorhanden sind. Es wird ja auch nicht kontrolliert, die machen nur Stichproben. Das heißt, du kannst Pech haben und Thunfische mit einem Haufen Quecksilber essen. Und Quecksilber, das sondert der Körper ja nicht von alleine ab. Das baut sich auf bei dir. Das heißt, wenn du sehr viel großen Meeresfisch isst, ist die Chance, dass du eine hohe Schwermetallbelastung hast, mit allen Konsequenzen relativ hoch. So. Also ich habe dann einfach für mich entschieden, noch bevor ich Veganer wurde, habe ich schon keinen Fisch mehr gegessen. Wenn ich dachte, okay, wenn du das wirklich konsequent zu Ende denkst, bei allem, was du jetzt weißt, dann kannst du dir abends auf einem Tauchboot nicht einen Thunfisch auf den Teller legen. Das geht einfach nicht. Also es gibt sicherlich Leute, die sagen, warum fressen und gefressen werden, akzeptiere ich, nur für mich war es einfach nicht mehr okay. Und wenn Menschen mich das fragen, erkläre ich ihnen auch, warum. Und ich erkläre ihnen auch, dass es halt einfach nun mal, auch wenn sie Fisch gerne mögen und wenn Fisch mutmaßlich gesund ist, ist nun mal durch die Art und Weise, in welchen Mengen wir Fisch essen, erhebliche Auswirkungen auf dieses Ökosystem hat.
Eines der größten Probleme, die Ozeane haben.
Ja, eines der größten Probleme, du sagst es, und da muss ich immer schmunzeln, und ich habe das auch schon öffentlich kommuniziert in solchen Momenten. Wenn die Leute sich gut fühlen, weil die EU jetzt ein Plastikstrohhalmverbot durchgeboxt hat, ja. Wenn man sich das Plastikproblem in den Weltmeeren anguckt, dann lernt man relativ schnell, dass der Hauptanteil des Plastiks in den Weltmeeren aus Geisternetzen besteht. Also ihr kennt ja diese berühmten Bilder von den Schildkröten, die dann diese Strohhalme in ihren Nasenlöchern haben. Das gibt es leider. Aber das eigentliche Plastikproblem kommt von der Fischerei. Das heißt, solange wir weiterhin so viel Fisch konsumieren, wird es bei den Fangmethoden, die werden auch nicht ersetzt werden, allein aufgrund des Kosten-Nutzens, werden wir ein Plastikproblem in den Weltmeeren haben. Absolut.
Also, um da noch so ein bisschen Gegenwind zu geben,
ja.
Ich glaube, es ist ein Mix, das Plastikproblem. Der Strohhalme und Einwegverpackungen und Co. ist auch ein relevanter, großer, absolut, wichtiger Teil des Plastikproblems. Aber, du hast völlig recht, die Fischereinetze sind auch ein prozentual deutlicher, wichtiger Bestandteil dieses Problems, über das gesprochen werden muss. Man wird das Plastikproblem nicht nur mit Verbot von einem dieser Dinge versuchen. Natürlich nicht. Und diese Geisternetze, man muss sich das wirklich mal so vorstellen. Diese Netze sind dafür gemacht, dass die mindestens 600 Jahre bestehen bleiben, dieses Plastik, bis das mal zu Mikroplastik zerfällt. Und das würde bedeuten, dass wenn Christoph Kolumbus 1492, als der nach Amerika gesegelt ist, wenn der damals ein solches Netz verloren hätte, das ist noch keine 600 Jahre her. Mhm. Das würde jetzt noch immer im Meer noch schwimmen und Fische fangen. Und man darf sich das nicht so vorstellen, dass diese Netze dann da rumtreiben und ab und zu durch reinen Zufall in der großen riesigen Wasserwüste landet dort mal ein Fisch drin. Wenn im Ozean was rumschwimmt, in dieser Wüste, egal was es ist, sammelt sich darum Leben. Dann kommen kleine Fische, die suchen die Deckung davon. Das lockt wieder krummgrößere Fische an. Sobald da irgendein Fisch drin verendet, riecht das im großen Umfeld darum, nach hier gibt's irgendwo was zu fressen. Und wenn es im großen, weiten Ozean mal was zu fressen gibt, dann muss man da hingehen und die Chance nutzen. Das heißt, ziemlich schnell werden diese Geisternetze wirklich zu einem Hotspot für über 600 Jahre. Und das ist, es ist wirklich dramatisch. Und du hast es angesprochen, es gibt so viele Gründe, auf Fisch zu verzichten. Sei es das Tierwohl, einfach, dass man sagt, ey, also ich persönlich, ich esse auch absolut gar keinen Fisch mehr, weil ich sage, wenn ich Fische im Wasser sehe, ich finde die so großartig. Ich freue mich da so rüber. Man sieht, die schwimmen von A nach B. Die haben was vor. Das sind tolle Tiere. Das ist das, was einem den Tauchgang unter Wasser versüßt, wo man sagt, boah, das ist der Hammer, was man hier alles gesehen hat. Und ich finde das so paradox, diese Tiere einerseits so zu lieben, dass man sie sieht und sie dann im nächsten Moment irgendwie tot an Land zu holen und zu essen. Und ich finde, sobald ein Fisch das Wasser verlässt und irgendwie dann tot oder zappelnd an Land kommt, diese ganze Würde und diese Ausstrahlung und dieses Leben, was da drin steckt, alles, was die unter Wasser ausstrahlen, ist mit diesem Moment kaputt. Und man sieht einfach, das ist so falsch. Das sollte hier nicht sein. Und dann hat man da irgendwann so einen gebratenen Fisch. Ja, habe ich lange Zeit gegessen und ja, ist super lecker, alles gut. Aber ich denke mir, es gibt so leckere andere Gerichte. Warum muss ich das essen? Und das ist jetzt der Tierwohlgedanke, den ich ausgesprochen habe. Dann gibt es noch die nächsten Gedanken mit den Plastiknetzen, die die Plastikverschmutzung vorantreiben. Dann kommt noch dazu, dass viele Fischbestände so sehr überfischt sind, dass man sich Sorgen machen muss, dass das ganze Ökosystem zusammenbricht, weil essentielle Stufen in der Nahrungskette rausfallen. Dann gibt es in der Fischerei ganz viele Bereiche, wo sehr, sehr arme Menschen ausgenutzt werden, teilweise in wirklich Sklaverei getrieben werden und ohne Pass und ohne irgendwelche Aussichten auf Rettung auf irgendwelchen riesigen industriellen Fischtrawlern arbeiten. Wenn man jetzt denkt, ich kaufe mir aber Fische, die hier ganz toll ausgezeichnet sind, wenn man sich das genauer anschaut, da gibt's so viel Korruption, da gibt's so viel Gemauschel, wo auf dem Meer irgendwelche Ware von A nach B verladen wird und sowas. Also es gibt wirklich so viele Gründe, doppelt und dreifach darüber nachzudenken, ob man Fisch isst. Und wenn ja, ich finde ja immer, man muss gar nicht so ganz oder gar nicht denken. Aber zumindest sich zu überlegen, nehme ich Fisch als einen absoluten Luxus, weil wir haben die Wahl, du hast es angesprochen, es gibt hunderte Millionen Menschen, die haben nicht die Wahl. Es gibt
die müssen Fisch essen,
Protein,
sonst würden sie nicht überleben.
Fischquelle, genau, sonst müssten sie von da, wo sie leben, fliehen, um irgendwo anders genau. Nahrung zu finden. Da reden wir nicht drüber. Wir haben die Wahl und wir können uns entscheiden, mache ich's und wenn ja, wie oft. Und da einfach zu sagen, ich verstehe es als absoluten Luxus, entweder ich verzichte ganz drauf, weil ich es nicht brauche, oder wenn ja, mache ich es ganz, ganz selten und versuche mich wirklich darum zu kümmern, bestmöglich herauszufinden, ob das aus einer nachhaltigen Fischerei kommt.
Ich glaube, wenn du Fisch liebst, dann hast du in Deutschland immer noch, und das ist auch fast den Tierwohlgedanken und auch die Art, wie der Fisch getötet wird, immer noch, finde ich, die vertretbarste. Dann gehe ich zu einer Öko-Forellenzucht, die holen das Tier da raus, und innerhalb von 3 Sekunden kriegt er einen Schlag auf den Kopf und ist tot.
Mhm. Und das sind übrigens auch, ich glaube, das hat mir Heike Vesper, die Direktorin vom WWF in Deutschland, erzählt, dass Forellen aus nachhaltiger Aquakultur tatsächlich die Fische sind, die sie am unbedenklichsten findet.
Kann also ich nachvollziehen.
Gute Wahl.
Auch wenn ich mich da lange nicht so gut auskenne wie die Dame vom WWF, aber das würde ich jetzt aus meinem Tierschutzaktivismus heraus, aus der Erfahrung, die ich da gesammelt habe, würde ich das sofort unterstreichen.
Ja.
Für mich war das halt irgendwie, mir ging es genauso wie dir. Wenn du dann siehst, und du siehst, dass es weniger wird. Ich bin jedes Jahr oder fast jedes Jahr in den letzten 30 Jahren oder 40 Jahren sogar am Mittelmeer gewesen. Schnorchelnd, tauchend, schwimmend. Jetzt auch als Triathlet schwimmst du ja auch mit einer Schwimmerbrille, siehst ja auch was.
Ja.
Ich war die letzten Jahre immer mal wieder in Griechenland, weil ein Freund von mir da ein kleines Hotel hat auf Mykonos. Und da bin ich dann oft so 3-4 Kilometer am Tag geschwommen, immer entlang der Küste und so. Und du kannst wirklich zusehen, wie es weniger wird. Es gab Schwimmeinheiten, da habe ich nicht einen einzigen Fisch gesehen. Auf 3 Kilometer Strecke. Nicht einen. Und das ist ja verrückt. Also als ich Kind war und wir immer in Kalabrien und so waren, da die Küstenstrukturen sind ganz ähnlich. Das ist in der Regel Stein. Bewachsen oft, ja, da hast du ganze Schwärme unter Wasser gesehen. Die gibt's nicht mehr. Ich meine, das Mittelmeer ist natürlich auch eines der eines der schlimmsten Beispiele, weil das Mittelmeer, also gut, die Ostsee ist noch schlimmer, ja, ich habe einen Spiegelartikel über die Ostsee gelesen vor ein paar Monaten und da hat irgendein Umweltschützer hat irgendwie gesagt, wenn wir die Ostsee wiederbeleben, wenn wir dieses kaputte Meer wiederbeleben können, dann schaffen wir alles auf der Welt. Wenn wir das hingehen, weil das ist eine einzige Dead Zone nur noch. Also wenn man es jetzt ganz schwarz sehen möchte. Warum, weiß ich gar nicht so
also
richtig.
Also Dead Zone, kann ich vielleicht aushelfen, spricht für Todeszone und es diese Marine Dead Zones, diese marinen Todeszonen.
Wo nicht mehr genug Sauerstoff unter Wasser ist.
Entstehen dadurch, dass nicht genug Sauerstoff im Wasser ist und das ist wiederum eine Auswirkung der Überdüngung der Meere. Mhm. Also dadurch, dass wir natürlich viele nordeuropäische Länder haben mit viel Landwirtschaft, angefangen in Deutschland, über Polen, Russland, Co., die alle zu viel Dünger, also Nitrat und Phosphor auf die Felder fahren. Wenn die dann mit dem Regen in die Flüsse gespült werden, landen die alle in der Ostsee. Hm. Ein Gewässer mit sehr wenig Austausch im Wasser. Es hat einen minimalen Zufluss nur durch das Kattegat, Skagerrak da zur Nordsee. Und insgesamt ziemlich wenig Bewegung. Es ist sowieso sehr besonders, weil ganz im Nordosten ist es fast Süßwasser. Ich will da nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Jedenfalls, wenn dann dieser Dünger im Wasser landet, dann werden die Pflanzen dort, also das Plankton, die Algen, das wird gedüngt. Und wenn dann diese Algenblüten entstehen, könnt ihr mal googeln, NASA Algenblüte Ostsee, dann kann man aus dem All einen riesigen grünen Teppich, so wie man es vom Ententeich kennt, so sieht manchmal ganze Teile der Ostsee aus. Man sieht das aus dem All. Beeindruckend und scary. Und sobald diese ganzen Algen absterben, sinken die herab, Bakterien kommen, fressen die auf und das verbraucht Sauerstoff. Und das verbraucht so viel Sauerstoff bei den Algenmengen, dass auf einmal zu wenig Sauerstoff im Wasser ist, damit die Tiere dort überleben können. Und deswegen spricht man von marinen Todeszonen. Und da ist die Ostsee tatsächlich eine der größten. Und die positive Botschaft daran ist, dass sich das im Laufe der letzten Jahre auch durch die Regelungen in der Landwirtschaft langsam verbessert. Also das wird langsam besser. Das ist ein Problem der Ostsee, aber auch die Überfischung vieler Arten in der Ostsee ist auch ein Thema. Also die Ostsee ist halt, ja, liegt an sehr vielen Ländern, die ein sehr großes Interesse haben. Das ist ja wie bei vielen Meeren so und die da schon ordentlich, da leidet die ganz schön drunter.
Da spricht jetzt natürlich der Veganer und Tieraktivist aus mir, aber es gibt eine Menge Probleme, die wir relativ einfach lösen können, wenn wir den Konsum tierischer Produkte massiv runterfahren würden.
Ja, ich unterschreibe ich zu 100%. Und du hast vorhin gesagt, und ich muss dazu sagen, ich lebe nicht vegan. Ich versuche, so gut es geht, vegetarisch zu leben. Es gibt ab und zu, wenn ich mal zu Hause bin und mein Stiefvater, der ist Jäger, da gibt es irgendwie einen Rehrücken.
Das ist ja nochmal eine ganz andere. Mein Schwager ist auch Jäger. Ja. Da haben wir vor 4 Jahren habe ich das letzte Mal was bei dem gegessen.
So, ne? Dann sage ich immer, ich brauche das nicht. Ne? Jetzt zum Beispiel zu Ostern, da ist wieder die Planung, ja, Rehrücken mit Spätzle und Pilzsoße und so. Chris, isst du auch was? Und dann habe ich gesagt, Spätzle und Pilzsoße klingt super. Und wenn ich das esse, da brauche ich wirklich nichts. Und dann habe ich gesagt, und vielleicht probiere ich mal einen Hubs vom Rehrücken. So. Oder wenn jemand sich Fleisch bestellt hat und dann sagt, ich kann nicht mehr und ich sehe, das wird gleich weggeschmissen oder sowas, ne, dann denke ich auch, okay, bevor es jetzt weggeschmissen wird.
Ja, dann sowieso. Ich habe auch noch Lederschuhe von früher.
Ja.
Würde ich jetzt auch nicht wegwerfen. Ja. Warum? Weil davon hat das Tier auch nichts mehr.
Genau, ich wollte nur dazu sagen, auch ich stimme dir in allem zu, die Argumente sind auf deiner Seite und ich unterschreibe das zu 100%, will nur sozusagen so transparent sein, dass ich das nicht zu 100% lebe, vegan zu sein, auch wenn ich total davon überzeugt bin.
Ich bin der Einzige der Familie. Ja. Also meine Frau und ich leben vegan, der Rest meiner Familie, bei mir ist alles.
Ja.
Wir haben, mein Schwager ist Jäger zum Beispiel und liebt Fleisch über alles. Was glaubst du, was wir an Diskussionen hatten? Ich bin auch schon mit auf die Jagd.
Ja.
Mich interessiert das ja. Ich will ja wissen, wie läuft es ab? Wie nimmt er das Tier aus? Wie viel Meter läuft das Tier noch, wenn der Schuss halbwegs sitzt und so? Ich habe da viel gelernt. Ich habe auch nichts gegen Jäger.
Ja. Da gibt's viele von denen lieben die Natur sehr und gerade durch die Jagd habe ich einige Menschen kennengelernt, die dadurch einen ganz, ganz engen Draht zur Natur bekommen haben und sehr viel achtsamer mit ihrer Umwelt.
Ich habe mit Jägern, ich bin da durch meinen Schwager dann so ein bisschen in diese Kreise reingekommen, konnte mich da mit Leuten unterhalten und so. Und erstaunlicherweise ist es so, dass ganz viele Jäger, wenn sie den Jäger dann geworden sind, viel weniger Fleisch essen als früher und zwar dann nur noch das, was sie selber erlegt haben.
Ja. Was ich dich fragen wollte, du hast vorhin gesagt, du kannst das nochmal kurz erklären, dass es bei dir auch gesundheitliche Gründe hätte, warum du vegan geworden bist.
Also ich wurde Vegetarier aus den genannten Gründen. Tauchen, Tierschutz, Tierwohl. Ich hatte damals eine vegetarische Freundin, habe dann angefangen, als ich bin Journalist durch und durch, sehr neugierig, fuchs mich teilweise, wenn mich was interessiert, auch in meiner Freizeit monatelang in ein Thema rein und bin dann relativ schnell auf die Untiefen dieser Tierindustrie gestoßen, die ja extrem mauert, die sich nicht in die Karten schauen lässt, aus gutem Grund. Das würde jetzt aber den Podcast sprengen. Das, jeder, der sich schon mal Filme wie Dominion oder Earthlings angeguckt hat, der weiß, was ich meine. Harter Tobak, muss man sich durchkämpfen, aber das ist ein Abbild dessen, wie wir mit anderen Lebewesen umgehen. Es gibt kein, in der Industrie, die Fleisch herstellt oder Milchprodukte herstellt, gibt es sowas wie, wir tun das auf eine humane Art und Weise, wie das immer dargestellt wird. Das gibt's einfach nicht. Also in dem Moment, wo man tierische Produkte produziert, produziert man Leid und Tod. Das ist einfach so. Damit kann man jetzt leben. Man kann sagen, das gehört zum Kreislauf des Lebens. Andere Tiere essen auch andere Tiere. Und wir sind nichts anderes als ein Tier. Aber das führt jetzt zu weit. Nein, denn bei mir war es dann so, ich war dann sehr lange Vegetarier und habe auch gar nicht darüber nachgedacht, vegan zu werden, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, Milch. Also was ist dann das Problem? Kühe produzieren doch sowieso Milch, mehr als sie an das Kalb, was natürlich ein Fehler ist. Das wusste ich, habe ich dann auch gelernt. Auf jeden Fall habe ich, das war 2018, habe ich beschlossen, nach ein paar Marathons und meinem ersten Mitteldistanz-Triathlon habe ich beschlossen, ich mache jetzt einen Ironman. Und wollte da natürlich alles richtig machen. Und bin dann zu einem Allergologen und habe gesagt, ich will gerne einen Test machen, um etwaige Lebensmittelunverträglichkeiten herauszufiltern. Weil es ist ja bescheuert, wenn du dir den Arsch abtrainierst, 15 Stunden die Woche, für eine Triathlon-Langdistanz und am Ende 15% Energie verschenkst, weil du einfach monatelang irgendwas gegessen hast, womit dein Körper arbeiten muss und Energie braucht. Das ist ja oft sehr subtil. Ist ja nicht so, dass du von jedem Lebensmittel, das du nicht verträgst, automatisch solche Backen bekommst oder irgendwelche Pickel im Gesicht, sondern das passiert ja oft sehr subtil, so eine Unverträglichkeit. Und dann habe ich das gemacht und dann kam das raus, was bei ganz vielen Leuten rauskam. Schalentiere, was mich gewundert hat, weil ich esse ja aß zu dem Zeitpunkt ja schon lange keine Tiere mehr, auch keine Schalentiere. Dann komischerweise auf Tomaten habe ich komisch reagiert und eben auf jegliche Form von tierischen Milchprodukten. Von der Milch über Sahne bis hin zu Butter, Käse etc. Und dann sagte mir dieser Allergologe bei diesem Abschlussgespräch, nach diesem Test sagte der zu mir, lassen Sie das einfach mal konsequent weg ein paar Monate und es kann gut sein, dass wenn Sie die Milch, vor allem die Milchprodukte, die tierischen Milchprodukte weglassen, dass Sie nächstes Jahr, ich hatte ein immenses Heuschnupfenproblem, seit ich ein Kind bin. Also so schlimm, dass ich in 4-5 Wochen im Juni, ich reagiere auf Gräser, teilweise ohne massiven Medikamenteneinsatz nicht mehr vor die Tür konnte. Und ich habe wirklich, Chris, alles probiert in den letzten 20 Jahren. Eigenbluttherapie, Hyposensibilisierung, ich habe mir Nadeln in die Haut stechen lassen, also traditionelle chinesische Medizin, Akupunktur, ich habe wirklich alles versucht, nichts hat gebracht. Minimale Linderung vielleicht. So. Dieser Test war im November. Das heißt, weit weg von jeglicher Heuschnupfen-Saison. Und der Ironman war Ende Juli. Also habe ich das gemacht. Ich kann bei sowas sehr, sehr konsequent sein. Habe mich diszipliniert bei meinem Trainingsplan gehalten und diszipliniert mir einen anderen Essensplan aufgestellt. Weil du brauchst ja auch viel Kohlenhydrate und du brauchst eine Menge Proteine, wenn du auf dem Leistungsniveau Sport machst. Naja, und das Ende vom Lied war, to make a long story short, ich bin ja in diesem Jahr 7000 Kilometer Rad gefahren durch Bayern und ich habe nicht eine Tablette nehmen müssen. Jetzt kann man natürlich, weil das ist jetzt, ich habe jetzt keine empirische Beweisführung hier vorliegen. Ja. Ich habe jetzt die Aussage von dem Arzt, der sagte, es könnte gut sein, dass ihr Heuschnupfen dadurch besser wird oder ganz weg ist. Es könnte aber natürlich genauso gut sein, dass ich durch dieses viele draußen Sport machen, mein Körper einfach irgendwie mit einer Art Schocktherapie vor der eigentlichen Saison schon dran gewöhnt habe. Ich weiß es nicht. Aber ich habe aufgehört mit Milchprodukten und der Heuschnupfen war weg. Und er kam auch nie wieder in der Form, wie ich es früher hatte. Mir juckt schon mal das Auge im Juni für ein paar Tage. Und mir tränt auch mal eine Nase. Aber so wie früher, dass ich irgendwie tagelang zu Hause bleiben muss, das ist vorbei.
Schön, schön. Also, wir nehmen das jetzt mal als richtungsweisende Abschlussbotschaft. Es lohnt sich, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen, sich Gedanken zu machen. Gerade wenn man von der Schönheit der Meere, von der Schönheit der Natur, von der Schönheit anderer Lebewesen so begeistert ist, wie wir es sind. Und ich glaube, viele, die zuhören, die sind das. Sich da einfach zu fragen, Mensch, wie kann man zum Erhalt dieser Schönheit beitragen und sich selbst vielleicht auch noch was Gutes tun.
Genau so ist es, Chris.
Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie, und zwar Ebbe oder Flut. Mhm.
Ebbe oder Flut.
Da werde ich dich jetzt vor ein, zwei Entweder-Oder-Fragen stellen und du suchst dir aus, was dir besser gefällt.
Bitte.
Orca oder Hai?
Hai.
Welcher, wenn du es dir aussuchen könntest?
Den, den ich noch nie hatte unter Wasser, nämlich einen großen weißen.
Hättest du Bock drauf?
Oh ja.
Mit Käfig?
Mit Käfig.
Welt entdecken oder Urlaub vor der Haustür?
Ich habe viel von der Welt entdeckt. Und würde in meiner aktuellen Lebenssituation tatsächlich den Urlaub vor der Haustür momentan vorziehen mit einer kleinen Tochter und einer, die bald kommt. Da muss man seinen Weltentdecker gehen, mal für ein paar Jahre, glaube ich, zurückschrauben.
Du bist auch gerade gar nicht so viel im Ozean unterwegs, ne?
Leider nein. Ich war das letzte Mal tauchen vor 2 Jahren im Mittelmeer.
Und wie sehr schmerzt dich das oder bist du so ausgefüllt und so erfüllt mit dem Leben hier, dass es gar nicht wehtut?
Weißt du was, Chris? Seit wir jetzt eine Stunde wieder darüber reden, schmerzt es.
Sorry.
Und ich vermisse es. Er muss überhaupt nicht leid tun. Es ist schön, weil ich diese Erinnerungen habe und die sind bei mir eingebrannt für alle Zeiten. Und ich weiß auch wieder, dass der Tag kommen wird. Ich habe 3 Neffen, von denen 2 langsam in einem Alter kommen, also die Kinder meiner Schwester, alles Jungs, die sich wahnsinnig interessieren für die Filme, die ich gemacht habe unter Wasser, die jetzt auch schon mal auf einer Insel waren, die schon Haie gesehen haben,
ja,
vom Boot aus, die Mantas gesehen haben und kleine Adlerrochen und so. Die sind Feuer und Flamme. Und der Größere, der ist jetzt 6, der hat gesagt, in 4 Jahren darf er den Kinderbubble-Tauchschein machen. Da ist er dann am Start. Und da werde ich meinen Onkel pflichten, gerne nachkommen.
Sehr gut, sehr gut. Bühne oder Studio?
Das ist eine schwere Frage. Also 90% verbringe ich gerade im Studio, aber das Herz gehört der Bühne. Ist einfach unverfälscht, kein doppelter Boden, kein Netz. Bühne.
DJ oder Moderator?
Ich bin 47, inzwischen Moderator.
Machst du noch DJ-Auftritte?
Ja, jetzt erst. Ich werde jetzt erst demnächst am Ostersonntag spiele ich wieder. Und ich habe jetzt auch im März in Ingolstadt einen Gig gehabt. Ich mache das noch ab und zu und dann macht es auch noch Spaß.
Aber und du machst dann immer gleich so richtig fette Bühnen?
Nicht immer. Nächsten Sonntag, Ostersonntag, mache ich einen ganz kleinen Club, in dem ich einmal im Jahr spiele in Coburg. Da passen nur 500 oder 400 Leute rein. Das ist total cozy. Liebe ich sehr.
Naja, 400-500 Leute ist jetzt ja nicht so klein, oder?
Nicht so klein, aber ich habe zum Beispiel letztes Jahr auf dem Münsterplatz vor 10.000 gespielt. Da bist du so weit weg, dass du die Menschen eigentlich nur noch eine sich bewegende Masse waren.
Und was ist geiler?
Also fürs Ego ist die große Bühne geiler. Das will ich gar nicht verhehlen. Die Bilder, die du da generierst, sind einfach geil.
Ja.
Und den Job machen viele genau deshalb.
Ja.
Und ich mag das auch noch immer, aber die intensivere Erfahrung ist die in einem möglichst kleinen Club. Mhm. Am besten so, dass dir der oder die Person, die am DJ-Pult am nächsten steht, schon so nahe ist, dass dir eigentlich jedes Mal, wenn der anstößt, ein Spritzer Gin Tonic aufs Mischpult mit. Dann, das sind die Clubs, in denen die Erlebnisse am intensivsten sind.
Also, wenn ihr Flo einen Gefallen tun wollt, geht mal zu einem seiner Auftritte und versucht mit dem Gin Tonic irgendwie bis zum Mischpult zu kommen.
Bis zum Mischpult zu kommen, ja. Ist ja nicht meine Technik in der Regel.
Freitauchen oder mit Flasche?
Boah, ich würde gerne freitauchen können, aber länger als eine Minute schaffe ich es nicht, also mit Flasche.
Hast du schon mal einen Kurs gemacht?
Nein, wollte ich immer.
Es gibt ja Helden der Meere-Kurse hier in Siegburg um die Ecke.
Tatsächlich?
Ja, morgen ist der nächste, deswegen bin ich gerade hier in der Gegend. Ja, du kommst mal dazu.
Ich komme mal dazu. Morgen nicht,
also, weil ich ja, immer noch ein dieses Jahr sind wir jetzt, weil im Frühjahr sind wir jetzt durch, aber im Herbst oder Winter wird es wieder welche geben.
Ich komme vorbei.
Bist eingeladen. Geil.
Kann man das richtig lernen?
Ja, sicher. Du kriegst ein Zertifikat am Ende.
Echt?
Ja.
Krass.
Und es ist das Geilste. Es ist wirklich Meditation im Wasser. Hammer. Bevor wir uns jetzt verlieren, machen wir im Herbst. Geil. Nachhaltigkeit. Streng zu dir selbst oder mal ein Auge zukneifen?
Auch mal ein Auge zukneifen.
Was ich vom Meer gelernt habe?
Den Schutz dieses Planeten und die Dringlichkeit, ihn zu schützen, weil er nun mal zum größten Teil aus Wasser besteht. und der größte Teil der Menschheit vom Meer abhängig ist. Und die einzigartige Chance zu schweben.
Der größte Irrtum über meinen Job als Fernsehmoderator ist?
Das ist eine gute Frage. Der größte Irrtum über meinen Job als Fernsehmoderator ist, dass Prominenz das Leben leichter oder besser macht.
Wir haben so viele Themen, mit denen man noch einen neuen Podcast aufmachen könnte. Ich lasse das mal so stehen. Mein Auftritt als kastrierter Moderator betrachte ich heute als...
Gehört zu meinem Beruf dazu. Es gibt kaum jemanden, und zwar schließt man da selbst Leute wie Brad Pitt mit ein, die nicht irgendwas gemacht haben im Laufe ihrer ersten Jahre ihrer Karriere, wo du heute sagst, wie konnte er oder sie das nur tun?
Aber so siehst du das.
Absolut, absolut. Ich krieg das heute immer noch ab und zu mal vorgespielt und man also muss bei dieser Geschichte dazu sagen.
Ganz kurz, um die Geschichte zu erklären.
Ja, bitte.
Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, aber wenn man deinen Namen googelt und irgendwie auf Wikipedia oder sowas steht das, glaube ich, ziemlich unter so den ersten Sätzen dabei, dass du einen Gastauftritt bei so einer Reality-Fake-Show Jensen und Partner, dass du dich da selbst gespielt hast als kastrierten Moderator. Mehr weiß ich nicht. Das ist also der Satz, den ich gelesen habe.
Ich sollte kastriert werden. Das war, ich wurde in einem Radiostudio als Geisel genommen und der Geiselnehmer hat gedroht, mir die Klöten abzuschneiden. Das war die Geschichte. Und die Geschichte hinter der Geschichte ist, Lenz und Partner war damals irre erfolgreich. Also diese ganzen hanebüchenen Schrott-Serien im Nachmittagsprogramm der Privatsender, die waren damals enorm quotenstark und die haben ein Radiostudio gesucht, in dem sie eine Folge drehen können. Und Antenne Bayern, mein Arbeitgeber, hat natürlich die Chance gewittert, da billig fette Presse zu kriegen.
Ja, verstehe.
Dann haben sie also gesagt, wer könnte das machen? Und der Einzige, der in Frage kam, wenn er noch halbwegs jung war und in diese Geschichte gepasst hat, ja, war ich. Da haben sie mich gefragt, ich habe noch nicht mal Geld dafür bekommen. Chris, ich habe noch nicht mal Geld für diese Scheiße bekommen.
Das ging wirklich nach einer fürchterlichen Entscheidung.
Aber du, damit musst du leben.
Ja.
In diesem Business vor allem.
Ja. Drehen wir mal das Ganze um 180 Grad um. Mein größter Erfolg ist?
Mein größter Erfolg ist diese Sendung, die ich jetzt gerade mache, weil das tatsächlich eine sehr anspruchsvolle Sendung ist. 90 Minuten jeden Tag live mit Gästen, Schalten zu Korrespondenten, Nachrichten und bunten Magazinstücken und das alles total durcheinander mit permanent enorm hohen dramaturgischen Fallhöhen. Da lerne ich immer noch und ich bin stolz drauf, dass ich die Quote nicht an die Wand gefahren habe bisher und dass die Sendung gut läuft und dieses Jahr in ihr 25. Jahr.
Du machst jeden Tag 90 Minuten Sendung?
Nicht jeden Tag, ich habe zwischen 10 und 15 Tagen im Monat, aber ich moderiere immer eine Woche durch und mache mal auch zwei.
Alter,
Hut ab. Vorletztes Jahr hatte ich mal die Situation, da war ja Corona noch so grassierend, da hatten wir so viele Krankheitsfälle, dass ich die Sendung 5 Wochen am Stück moderiert habe. Was es in dieser Sendung noch nie gab, das hat noch keiner vor mir gemacht, 5 Wochen, das war natürlich den Umständen geschuldet, ja, und es war auch mal, glaube ich, ein Feiertag irgendwo dazwischen, aber im Grunde genommen waren es 5 Wochen und am Ende dieser 5 Wochen wollten sie mir noch eine 6. Woche aufbrummen, wo ich dann gesagt habe, Leute, das geht nicht, weil ich nicht mehr am Sonntag den fucking Berlin-Marathon laufen muss, als ich war für eine Kinder-Charity bin ich gelaufen, die konnte ich nie absagen, ich war Schirmherr. Und dann haben sie gesagt, okay, du kannst nicht am Sonntag den Berlin-Marathon laufen und am Montag unsere Sendung moderieren, dann muss jetzt jemand aus Mainz kommen. Und so war es dann auch.
Crazy. Wenn du Samstagabend 1 Stunde Fernsehzeit auf allen Sendern bekommen könntest, womit würdest du diese Stunde füllen?
Das ist leicht zu beantworten. Ich würde sie den Meeren und dem Tierschutz widmen. Ich würde bei den Meeren anfangen und würde dann alles, was sie negativ und auch möglicherweise positiv beeinflusst, du hast es vorher angesprochen, das Düngeproblem in der Ostsee, das ja nicht nur die Ostsee betrifft, sondern zum Beispiel auch den Golf von Mexiko, massivst. Ich würde versuchen, in dieser Stunde den Menschen nahezubringen, auf eine witzige Art und Weise. Wenn dann auch noch ein bisschen Geld mit im Spiel wäre, weißt du, wo du auch eine geile Produktion machen könntest.
Ja, sowas, klar, alle das Möglichkeiten.
Ich würde diese Möglichkeiten voll ausnutzen. Ich würde nicht voll auf die Tränendrüse drücken, sondern ich würde einen witzigen und doch am Ende mit einer Botschaft, die bleibt, würde ich versuchen, was zu verändern. So wie das ja Joko und Klaas oft gemacht haben.
Ja, schon. Genau, da musst du ja auch schon dran denken.
Das ist ein geiles Beispiel. Ja. Die haben, also eigentlich muss man von den Jungs allein deshalb den Hut ziehen. Egal, was sie sonst machen, ob man es gut oder schlecht findet, das ist geil.
Sehe ich genauso.
Ja.
Florian, das, was du gerade gesagt hast, für die Meere begeistern und am Ende auch ernst werden und eine wichtige Botschaft platzieren.
Ja.
Ich glaube, das ist etwas, was dir auch in diesem Podcast-Gespräch gelungen ist.
Oh, hoffentlich.
Ich danke dir von Herzen für diese intensive Zeit, für das intensive Gespräch. Ich freue mich riesig darauf, wenn du zu Gast kommst, zum Freitauchkurs. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute. Mach weiter so. Und ich glaube, du kannst das echt toll rüberbringen mit ganz viel Begeisterung und auch irgendwie der nötigen Dringlichkeit. Das, was getan werden muss, ist ganz, ganz wichtig, dass Leute wie du sich dafür so einsetzen. Schön, dass du hier warst und alles Gute weiterhin.
Vielen Dank, Chris. Vielen Dank, dass es dich gibt und deine Heldinnen und Helden der Meere, dass es diese Plattform gibt, die enorme Reichweite hat und dass ich dein Gast sein durfte, weil ich bin jetzt ja auch nicht vom Fach. Ich bin nur ein Fernsehmoderator, der gerne taucht.
Und tolle Geschichten erzählen kann. Dankeschön.
Danke dir.
Das war Florian Weiß. Und wow, der Typ hat doch echt Energie und Drive. Das fand ich ziemlich beeindruckend und man merkt, er hat echt einen starken Willen. Das sieht man einerseits darin, was er alles für Sachen erlebt hat, nachdem er sich in den Ozean verliebt hat, aber auch darin, dass er zum Beispiel Iron Man ist oder komplett vegan lebt. Denn seien wir ehrlich, das sind alles Entscheidungen, die sind nicht immer einfach durchzuhalten, sondern da braucht man den starken Willen nicht nur in einzelnen Momenten, sondern auf Dauer. Und gleichzeitig ist das etwas, was nicht allen Leuten gegeben ist. Völlig klar. Auch ich bin kein Ironman und auch ich bin kein komplett vegan lebender Mensch. Obwohl ich vom Ideal her das eigentlich eine ganz gute Sache finde. Aber keine Sorge. Nur weil man nicht so unfassbar durchsetzungsstark ist wie Flo, heißt das noch lange nicht, dass man den Idealen nicht nachgehen kann. So bin ich der Meinung, dass es schon reicht, sich auf den Weg zu machen und Stück für Stück diese Ideale umzusetzen. Vielleicht mal einen veganen Tag die Woche einbauen und das dann Stück für Stück erhöhen. Und ich finde es auch völlig okay, wenn man auf lange Sicht mal Ausnahmen macht. Das als Gedanke, den ich dazu hatte, denn ich fand, dieses Gespräch mit Flo war eine Motivation, sich mehr in diese Richtung zu bewegen. Und ich weiß, dass es da manchmal ganz schön einschüchternd sein kann, dass manche Leute das so vormachen, dass man selber so denkt, boah, ey, das kriege ich gar nicht hin. Muss man auch nicht. Es reicht, das Stück für Stück anzugehen.
Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich inspiriert. Und falls du Lust hast auf weitere Inputs zu den Helden der Meere, dann schau doch mal auf Instagram vorbei. Unter @helden_der_meere findest du den Instagram-Account zu diesem Podcast. Dort einige Bilder und Videos, die immer zu den Folgen passen. Und alle 14 Tage, nämlich an den Montagen, wo keine neue Folge rauskommt, erscheint dort ein Quiz, wo ihr schon mal erraten könnt, wer der nächste Gast ist und alle 14 Tage eben auch schöne Preise gewinnen könnt. Oftmals sind das zum Beispiel handsignierte Bücher von den Gästen der letzten Folgen oder ähnliches. Weitere Infos findest du natürlich auch auf www.helden-der-meere.com, der Homepage von diesem Podcast. Dort sind alle Folgen hinterlegt, die es von Helden der Meere gibt. Ihr könnt in die Videos vom Ocean Talk oder von Live-Veranstaltungen reinschalten, erfahrt, wann die nächsten Live-Veranstaltungen stattfinden und bekommt natürlich eine Übersicht aller Community-Events, die noch anstehen. Dort habt ihr die Möglichkeit, nicht nur den Helden der Meere zuzuhören, sondern mit ihnen zusammen aufs Wasser zu gehen. Und ich bin auch mit dabei. Außerdem gibt es dort auch einige Infos zum Buch Ein Leben für den Ozean. Ein Buch, was aus diesem Podcast heraus entstanden ist und ebenfalls 10 Geschichten über die Helden der Meere erzählt. Also falls du Lust hast, den Helden der Meere nicht nur in diesem Podcast, sondern auch drumherum zu folgen, sind das die besten Optionen, um dies zu tun. Ich verabschiede mich jetzt und wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von Helden der Meere.
Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.